In der heutigen Folge.
Also für alle, wenn jetzt reinkommen, vorwurfsvoll gucken und leichten Kopfschütteln, ja?
Ja.
Leicht peinlich berührt sein. Gut.
Fair und gerecht. Zwischen Paragraphen und Eventalltag.
Herzlich willkommen. Was machen wir? Wissen Sie alle, was wir heute hier machen? Oder haben Sie einfach stundenlang geguckt und gesagt, wir müssen jetzt in ein anderes Gebäude rüber? Martin, ich habe schon den ersten Nickel und den ersten Kopfschüttle. Erste Kopfschüttle und erste Nickel.
Letzte Woche gar nicht da. Ich habe
wirklich gar keine Ahnung. Das macht nichts. Wir haben hier heute so ein Rollenspiel vor. Ja? Mhm. Also wir brauchen immer einen. Das würden wir dann Sie nehmen. Sie spielen quasi den Drachen, also den Bösen. Ja. Ja? Und der wird im Rahmen dieses Spiels wird rein nach toxischer Männlichkeit und historischer Geschlechterbilder müssen Sie eine Jungfrau entführen und wir beide retten die Jungfrau. Kommen Sie damit klar? Wir kriegen das hin.
Wir üben das. So, ja, vielleicht sollten wir es mal kurz dazu sagen, wie wir sind und was unsere Blutgruppen sind.
Ich setze jetzt mal meine Brille auf, wenn ich verstehe nicht, ob die meine Witze verstehen oder nicht. Machen wir weiter.
Gut, mein Name ist Martin Glöckner. Ich bin Rechtsanwalt in Nürnberg, wohnhaft hier im schönen Erlangen. Und der Kollege hier nebenan ist Thilo Königke, seines Zeichens Geschäftsführer der AFAG Messen und Ausstellungen GmbH. Und
wohnt nicht in Erlangen, finde ich Stadt aber schön.
Und ist nicht mal geschäftsansässig in Nürnberg.
Nee, das ist auch nicht richtig. Also ich habe in vielen Städten mittlerweile Geschäftsansässigkeiten nach Corona, aber in Erlangen noch nicht.
Gut.
Ich weiß nur, dass man hier keine Parkplätze findet, dass es eine schöne Berufsschule gibt. Aber das kriegen wir alles hin. Haben wir Sie abgeholt? Wissen Sie jetzt grob, worum es geht?
Immer noch.
Wo waren Sie eigentlich letzte Woche?
Krank.
Ja, okay, das
heißt, aber es ist schön, dass Sie genießen sind.
War es irgendwas, worüber man reden kann? Oder eher sowas, wo man so.
Sei nicht so neugierig, Zwischen.
Also, wir haben einen Lehrauftrag hier.
Irgendwie, genau. Zu dem kommen wir jetzt mal zurück. Irgendwie hat es das Schicksal so gewollt, dass wir zwei bei Verbandstagungen immer mal wieder zu rechtlichen Themen und deren Bezug in der Praxis sprechen durften. Und die weitere Folge daraus war, dass irgendwann mal ein junger, dynamischer Mensch wie Sie auf die Idee kam, Mensch, ihr seid für einen Podcast prädestiniert.
Dann haben wir gesagt, was ist ein Podcast? Also das hat irgendwas mit dieser Laterna Magica zu tun, wo man sich so quasi abbildet. Und seitdem machen wir das. Und
exakt.
Ja, also außer, dass er zu unüblichen Stellen im Text immer Sprechpausen macht und wir uns ab und zu ins Wort fallen, sind die Feedbacks meistens ganz positiv. Und insoweit kamen wir jetzt irgendwie dazu, dass wir jetzt hier heute bei Ihnen stehen. So, also, was ein Podcast ist, brauchen wir, glaube ich, Ihnen nicht erklären. Also wir leben in Zeiten, wo selbst ein alternder Kanzler in TikTok ist, aber grundsätzlich versuchen wir das Ganze für Sie heute ein bisschen live und ein bisschen aktiver zu gestalten.
Exakt, deswegen gibt es hier auch insgesamt zwei Mikrofone und eine Kamera. Das Ganze soll tatsächlich zu einer Spezialfolge innerhalb des Podcasts werden. Deswegen, also wenn Sie nicht unbedingt wollen, dass Sie irgendwann mal im Internet zu sehen sind, dann tanzen Sie nicht in der Kameralinie rum.
Wenn Sie nicht wollen, dass Sie zu hören sind, machen Sie einfach das, was ein Schüler oft macht. Klein, hässlich, nichts sagen, nichts reden, nichts melden. Ja?
Da bitte ich mal weniger drum.
Weil wenn Sie sich aber melden, genau, davon leben wir. Erste Frage, passt es mit dem Ton so? Also so reden wir normal, ist das okay?
Sie sind
grundskeptisch, das adelt Sie als Lehrer, aber ich meine grundsätzlich so mit leichtem Optimismus würde ich sagen, kriegen wir das hin, oder?
Perfekt.
Wenn euer Schnittmeister was drauf hat, dann passt.
Ah, der ist einfach...
Der Punkt 2 möchte ich tatsächlich nur darum bitten, wenn Sie dann eine Frage stellen, nicht, wie es die Höflichkeit gebietet, aufstehen, Haltung annehmen und sagen, wie man heißt und wo man wohnt, sondern ganz einfach die Frage stellen.
Wir wiederholen sie dann einfach, dass wir sie notfalls nochmal auf Band haben, aber sonst haben wir hier so ein Männlein laufen.
Und ja, außerdem Gründe.
Mindert, ja, mit einem Datenschutz, das wird sich nie durchsetzen, das Thema. Aber uns geht es eher um die Niederschwelligkeit, weil wenn wir jetzt sagen, sie müssen aufstehen und hier vorlaufen, das ist ja so, um die Uhrzeit ist man ja so schon mal im leichten Zuckerdelir, da will man jetzt nicht bewegen. Deswegen melden Sie sich einfach und wir wiederholen das. Gut.
Genau. Ja. Und im Wesentlichen, wir haben hier zwar eine wunderbare Präsentation, die entsprechend erstellt wurde, so ist Es wissen spätestens auch die Hörer, wo wir uns befinden.
Es ändert sich übrigens nie, das ist wie der Pavlovsche Hund. Ich habe so eine Pausenlage gerade. Ich bekomme immer so das Pausensignal. Andersrum, okay.
Gut. Die Präsentation steht allerdings Ihren Fragen hinten an. Das bedeutet, wenn Sie zu irgendwelchen Bereichen Fragen haben, nur raus damit. Was da steht, ist eh größtenteils langweilig. Und wenn es spannendere Sachen gibt, die wir erzählen können, dann nehmen wir die.
Und Sie können, wie gesagt, die Fragen auch gerne zwischendrin stellen. Wir kriegen das hin, dass wir im Satz kurz unterbrechen, die Frage beantworten und danach weitermachen. Ja? Eigentlich ist das nur für uns eigentlich unser Skribbel, aber wir fanden das ein bisschen altmodisch, wenn wir hier mit so einem Leitschülerblock sitzen, deswegen werfen wir das an die Wand. Das ist also eher für uns zum Mitlesen als für Sie. Das heißt, bitte hier sehen Sie meine Hand, schauen Sie auf uns beide, gucken Sie mit uns, interagieren Sie mit uns und dann kriegen wir das hin.
Genau.
Um das Ganze zu bestätigen, habe ich die Präsentation gar nicht durchgelesen. Ja, die hat Martin Klöckner erstellt. Ich lasse mich da eher treiben.
Wie immer?
Wie immer. Naja, normalerweise mache ich die Bilder raus, die du reinlegst.
Aber das kriegen wir hin.
Gut. Aber damit das Ganze nicht wie eine Satire vorstellen, müssten wir jetzt mal so ein bisschen in die Praxis
übergehen.
Genau. Also, jetzt startet der Lehrauftrag quasi.
Als erstes Thema haben wir uns mal die Versammlungsstätten rausgesucht.
Hat das jeder schon mal gehört? Wenn nein, müssen wir uns unterhalten, ob sie vielleicht in der Metzger- und Bäckerklasse besser aufgehoben werden. Wer kann denn sagen, was eine Versammlungsstätte ist? Wo kommt das Wort Versammlungsstätte her? Wo finden wir es? Oh, jetzt kommt der Blick. Alle gucken zum Boden, gucken zum Nachbarn, gucken nach hinten, gucken nach oben. Hier, nehmen wir doch mal Kollegen letzte Woche nicht da. Waren Sie da, als die Versammlungsstättenverordnung besprochen worden ist?
Kann er nicht. 10. Klasse, das wird in der Hälfte gemacht.
Okay.
Aber in unserer rechten Seite. Wir haben es gerade eben erst behandelt.
Gut.
Okay, wie sieht es mit den zwei mit den New York Yankees? Ist es New York Yankee? Ja, ne? Cappy. Ist es Zufall, dass Sie einheitlich rumlaufen oder wurden Sie heute früh einheitlich angezogen? Ja, hier, Sie zwei. Stellen Sie jetzt erst fest, dass Sie die gleiche Mütze aufhaben. Da haben wir schon was geschafft. Wie sieht es mit Ihnen da hinten aus? New York Yankees männlich. Das hat eine Grunddynamik schon drin. Dann nehmen wir doch mal die mutige erste Reihe. Hier Modell, ich mag Ihren Stil, aber kommen Sie gerade vom Golfplatz?
Nee.
Okay. Okay. Wie sieht es mit Ihnen beiden aus?
Ja, Versammlungsstätten, Orte, sage ich mal, an denen, die dafür ausgelegt sind, dass Personen zusammenkommen, die normalerweise nicht an dem Ort sind und Veranstaltungen abgehalten werden, die unter bestimmten Vorschriften erbaut und betrieben werden müssen.
Müssen Sie unter den Umständen erbaut worden sein?
Nee, aber darauf ausgelegt dann später zumindest.
Gibt es da so ein paar Kenngrößen, die Ihnen noch im Zusammenhang einfallen? Weil Menschen, die sich irgendwo aufhalten, da sind wir ja orthodoxe Kirche oder Klassenzimmer oder so, gibt es noch ein paar Kenngrößen, die Ihnen einfallen? Also bis jetzt war das gut, ja? Also ne? Sie sind schon auf dem Putting Green, aber...
Ja, Schulen und Räume für Gottesdienste sind auf jeden Fall ausgeschlossen.
Sehr gut.
Hat was mit diesem Grundgesetz zu tun, kommen wir dann gleich noch drauf. Aber irgendeine Kenngröße, die Ihnen noch einfällt? Die junge Dame, er versucht gerade Hilfe zu erlangen. Ja, wie machen Sie das, indem Sie schweigen und auf den Boden gucken oder was? Okay, kommt keiner drauf. Kein Problem, wir werden einfach weiterführen. Martin,
wir
starten hier mal mit dieser Sache mit dem Grundgesetz.
Genau, beginnen wir mal ganz vorne. Unser Grundgesetz. Unser Grundgesetz hat relativ weit vorne einen Artikel Nummer 8. Warum ist der relativ weit vorne? Weil man sich damals, wie das Grundgesetz erlassen wurde, was nochmal ungefähr wann war? Also kann man in dem Jahr schon mal gehört haben.
Also Sie qualifizieren sich grundsätzlich schon mal für einen Sitz im Deutschen Bundestag, weil die jüngeren Abgeordneten beantworten diese Frage nicht. Auch in der Regel falsch. Mhm. Wann ist die Bundesrepublik gegründet worden? Puh. Konrad Adenauer, wem sagt das was? Also gibt es eine Stiftung zum Beispiel.
Genau.
Hier die CDU-Wähler sollten es wissen. CSU, Bayern. Also Konrad Adenauer war so ein erster Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland und vorher war er Vorsitzender des Parlamentarischen Rates, weil es gab ja mal so eine Phase zwischen 39 und 45, da lief ein bisschen was schief. Nach 45 haben ein paar externe Besatzungsmächte im Sinne einer Demokratisierung gesagt, wir müssen hier ein bisschen was verändern, und dafür haben sie ungefähr 4 Jahre gebraucht. Wenn Sie jetzt diese Infos, die ich gerade gebracht habe, zusammenzählen, welches Jahr könnten wir meinen?
45 plus 4 sind.
Kommt das erst am 12. Also 45, 46, 47, 48, 49. 1949 wurde quasi die Bundesrepublik gegründet. Und wenn man so einen Staat gründet, braucht man auch ein Grundgesetz. Andere nennen es Verfassung. Wir haben das Thema damals Grundgesetz genannt, weil wir gehofft haben, dass wir die DDR irgendwann zurückkriegen, was ja dann auch passiert ist ein paar Jahre später.
Der Hintergrund des Ganzen ist, warum man das wissen kann in diesem Jahr, auch das mit ein bisschen Kopfrechenarbeit schnell herausgefunden, ist unser Grundgesetz 75 Jahre alt geworden. Und etwas, was man beim Schreiben des Grundgesetzes als ganz wichtig empfunden hat, war, wir möchten, dass das, was wir zwischen 33 und 45 erlebt haben, dass das nicht nochmal vorkommt. Und wie machen wir das? Indem wir unseren Bürgern, also den Einwohnern unseres Landes, Grundrechte gewähren. Unumstößliche Rechte, die allen Menschen zustehen. Das Bekannteste kennen Sie alle, steht ganz am Anfang, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dann alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, dann kommen speziellere Rechte wie die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit und eben auch die Versammlungsfreiheit. Und ohne diese Versammlungsfreiheit tue ich mich auch schwer, irgendwo eine Versammlungsstätte zu etablieren. Denn das ist so die Basis, dass ich das Recht habe, mich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.
Das ist aber nur mal flankierend, weil da steht ja auch ohne Erlaubnis. Das ist mal grundsätzlich das Recht, warum Sie, wenn Sie mehr als eine Person sind, also gespaltene Persönlichkeit gilt nicht, aber wenn Sie mehr als eine Person sind, warum Sie eine Versammlung abhalten dürfen. Warum sich Leute auf Straßen kleben, naja, das eigentlich nicht, aber auf Straßen setzen dürfen. Warum Leute gegen auch schmerzhafte Themen der gesellschaftlichen Ordnung demonstrieren können, solange sie gewisse Regeln dabei einhalten. Also das ist mal der demokratische Rahmen, in dem wir uns bewegen. Ja?
Genau. Ganz kurz nur, um jetzt die Staatsbürgerkunde abzuschließen. Da steht am Anfang, alle Deutschen haben das Recht. Dürfen sich ausländische Mitbürger in Deutschland nicht frei versammeln? Dürfen sie selbstverständlich. Dürfen die sich auf das Grundgesetz berufen? Das leider nicht. Das leider nicht. Es steht immer noch drin, dass dieses Recht allen Deutschen zusteht. Ist so, weil die Grundrechte kann ich in ihrem Kern nur sehr, sehr schwer ändern. Wollte man damals bewusst so haben, dass nicht irgendeine zukünftige Regierung sagt, die mögen wir nicht, die schaffen wir ab.
Deshalb, also die, das Grundgesetz.
Ja, ja, das Grundgesetz.
Also und speziell das Grundrecht. Das war jetzt ein schwieriger Wechsel. Also
genau.
Muss man ein bisschen reinbringen. Gut. Und, ja, die erste Reihe hat es verstanden.
Ja. Auf jeden Fall, deswegen steht da noch alle Deutschen. Natürlich, seit 75 Jahren hat sich viel getan. Es gibt mittlerweile europäische Grundrechte, es gibt die Charta der Menschenrechte und aus denen ergeben sich natürlich vergleichbare Rechte, dass sich auch Nichtdeutsche friedlich in auch Deutschland versammeln dürfen. So.
Aber jetzt müssen wir langsam ins
Fachspezifische,
weil die Ersten denken sich schon, wo bin ich?
Wir haben hier ja noch den zweiten Abschnitt und dann kommen ja auch schon die ersten Bilder. Und dann wird es schon wieder schön bunt. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Also, wenn Sie sich zu Hause oder in dafür vorgesehenen Städten treffen, das darf Ihnen niemand verbieten. Kritischer wird es da, wo ja, der freie Himmel herrscht. Weil da kann es ein Gesetz geben, bei dem man sagen muss, okay, ihr dürft euch dort nicht versammeln oder ihr dürft euch nur unter bestimmten Voraussetzungen versammeln. Doch die Frage ist, wo geht dieser freie Himmel los? Von diesen drei Sachen, was könnte da unter freiem Himmel sein? Wir haben einmal in Nürnberg das Messegelände und zwar ist das der Zugang, wenn man von der U-Bahn kommt, der Vorplatz vor der Messe Nürnberg. Also ich kann jederzeit mit der U-Bahn dort ankommen und über diese Fußgängerbrücke auf diesen Vorplatz gelangen.
Dieses Bild ist übrigens ungefähr 25 Jahre alt, weil der Meroturm noch davor steht, fällt mir gerade auf. Aber gut, ja. Da steht jetzt ein bisschen mehr, da ist ein Dach drüber, aber so sieht man den Platz auch besser.
Genau. Hier, das in der Mitte, ist jetzt die Eingangshalle der Messe Nürnberg. Dort bezahlen Sie, wenn Sie eine Messe besuchen. Dort sind die Infostände dergleichen mehr. Und das hier ist die Bahnhofshalle München. Ist irgendwas davon unter freiem Himmel? Was meinen Sie?
Fangen wir mit dem Einfachen an. Wer war das gerade? Also, ja, sehr das gut. Ist schon mal sehr gut. Wir wollen ja auch loben. Hm? Da ist ja kein Dach drüber, also ist die Antwort schon mal einfach. Gut.
Ja.
Gehen wir mal weiter.
Du hast allerdings mittlerweile gesagt, mittlerweile ist ein Dach drüber.
Ja, aber es ist ein Regenschutz, es ist keine Einhausung. Das muss man ja noch ein bisschen diffiziler sehen.
Ersten Punkt, freier Himmel bedeutet nicht unbedingt, ich sehe den Himmel über mir, sondern es kann durchaus was drüber sein. Der Vorplatz zur Messe ist unter freiem Himmel. Oft genug, wenn es um kritische Messen geht, wird dort demonstriert.
Also kritischen Anführungszeichen, da reichen schon. Also Spielbahnmesse,
ja,
da ist ein Aussteller, da wissen wir nicht, ob kleine Kinderhände besser in die Ecken kommen und wissen wir nicht, das könnte böse sein. Waffenausstellung, Jagdmesse in Forstek, da steht ein Panzer rum, ist böse. Passiert einfach. Aber Messen sind ja Märkte, die müssen auch Produkte zeigen, wie sie sind. Ja, bringt ja nichts, wir können ja sagen. Ja. Gut. Aber gehen wir über zum zweiten Bild.
Genau, Sie sind jetzt quasi über diesen Platz drüber gegangen und dort in den Haupteingang des Messezentrums rein.
Ich gebe aber auch gleich einen interaktiven Tipp. Diese halbrunden Edelstahlschüsseln da hinten sind die Kassen und dahinter befindet sich dann die Barriere zum Eingangsbereich. Das könnte so ein kleiner Hinweis sein. Also, wo befinden wir uns dort?
Im Hausrechtsbereich.
Im Hausrechtsbereich, sehr schön. Sie befinden sich in einem Bereich, der auf jeden Fall eingefriedet ist, der umschlossen ist. Da ist es jetzt anders wie bei einem Regenschutz, sondern da sind vier Wände außenrum. Sie sagen im Hausrechtsbereich, das behalten wir mal im Hinterkopf. Die Messe Nürnberg ist Betreiberin, oder Messe Nürnberg AG, andersrum heißen die, oder? Nürnberg Messe AG.
Mittlerweile sind sie Nürnberg Messe Group.
Genau. Und die haben hier entsprechend das Hausrecht, die sind die Betreiber des Ganzen. Wie sieht es jetzt hier aus? Deutsche Bahn, Bahnhofsbereich. Ja, bitte?
Ich glaube, es unterscheidet sich bei der Messe von privat und bei dem Bahnhofsbereich zu öffentlich.
Nein,
teilweise, aber
die Idee ist sehr gut. Die Idee ist auf jeden Fall sehr gut.
Wir haben hier genauso einen Hausrechtsbereich ganz rechts, aber das ist ein tatsächlich öffentlicher Raum, in dem ich mich höchstwahrscheinlich befinde.
Wir müssen da unterscheiden, genau, zwischen öffentlich gewidmeter Raum. Also Sie können privat etwas erschaffen, aber es kann öffentlich gewidmet sein. Das kann Bestandteil einer Auflage von einem Baubescheid sein oder Ähnliches. Das ist, wenn Sie mitten in der Innenstadt, kennt jemand Nürnberg, Clarissenplatz, neues Museum? Paniker, okay. Also das ist ein sehr schöner, großer Platz, wenn man vom Bahnhof langsam so das soziale Elend hinter sich lässt und durch den Handwerkerhof Nürnberg dann quasi in die Innenstadt geht, eröffnet sich erstmal ein sehr schöner, großer Platz. Der ist Privatbesitz des Museums, ist aber laut Baubescheid öffentlich gewidmet, muss jedem zugänglich sein. Das heißt, das gehört zwar jemandem, er muss sich aber verpflichten, jeden draufzulassen. Ja? Das betrifft den Bahnhofsbereich bedingt, also die schreiben zwar hin, hier nur mit Ticket, aber, und da machen wir schon den ersten Überwurf zu einer Veranstaltung, eine Veranstaltung ist immer öffentlich, solange sich jeder ein Ticket kaufen kann. Also das ist eine Niederbarriere, das heißt, trotzdem kann jeder rein.
Und natürlich, das nächste ist, unter freiem Himmel, wie man das Gesetz geschrieben hat, 1949, hat man an diese ganzen Feinheiten alles nicht gedacht.
Da gab's, also da hat man Gebäude noch gebaut, viereckig, Dach drüber, fertig. Sie genau. kennen sowas, Schulhäuser. Und heute baut man halt schick, modern und irgendwie nicht mehr ganz abgrenzbar. Ist das jetzt ein Dach? Ist das Kunst? Darf es weg? Ist das übrig geblieben von den Bauarbeitern? Man weiß es heute halt nicht mehr. Also die Zeit hat sich da so ein bisschen geändert. Aber grundsätzlich entscheiden heute tatsächlich auch manchmal Gerichte darüber, ist das jetzt freier Himmel oder nicht. Weil wir haben gerade beschrieben, also Nürnberg-Messe klassisch, wenn Sie das mal gesehen haben.
Demonstrationen.
Ist einfach ein Dach drüber, aber freier Himmel ist es trotzdem, weil es ist nur ein Regenschutz. Das ist trotzdem nicht komplett eingehaust. Mhm. Und dann sind wir beim Bereich Hausrechtsbereich, müssen Sie wieder aufpassen. Hausrechtsbereich ist das eine Thema. Das definiert zwar grundsätzlich ein paar Möglichkeiten, aber auch im Hausrechtsbereich haben Sie ein paar Einschränkungen, was diese Themen betrifft. Auch da werden wir später noch drauf kommen.
Genau. Und so viel können wir jetzt schon mal sagen, gerade bei so Bahnhöfen oder Flughäfen, da gab es einige Entscheidungen bis hoch zum Bundesverfassungsgericht, die bestimmt haben, auch wenn Wände außenrum sind, kann es unter freiem Himmel sein, weil ich jederzeit frei diesen Bereich betreten kann und ihn auch ungehindert wieder verlassen kann. So. Jetzt natürlich die Frage, warum sollte Sie das Ganze interessieren? Warum sind diese ganzen Versammlungen nach der Verfassung überhaupt von Interesse? Naja, Veranstaltungen können Versammlungen sein. Theoretisch. Das sind Bilder von einer der letzten Love Parades in Berlin.
Also Sie steigen wahrscheinlich historisch alle ungefähr bei Höhe McFit und lief scheiße ein. Aber es gab auch Zeiten, da war das noch so eine richtig coole Veranstaltung, wenig kommerziell. Aber da begannen die ersten Diskussionen mit der Stadt Berlin. Mhm. Offiziell war es als Versammlung im Rahmen des Grundgesetzes angesetzt. Man hat dann aber irgendwann entschieden, dass aufgrund des Organisationsgehalts, der Struktur, der Marketingmaßnahmen drumherum, das Ganze als Veranstaltung gilt. Es ging da ganz konkret um die Kostenstruktur dahinter, genau. Weil sonst, wenn man das jetzt mal kurz weiterdenkt, könnte man als zukünftiger Veranstaltungskaufmann ja auch sagen, das ist eine super Idee, ich mache meine Messe einfach als eine Versammlung unter freiem Himmel, brauche ja keine Messehalle, mache das ganze Kostenkonstrukt auch ein bisschen einfacher, stelle da meine Stände hin, kassiere Geld.
Und vor allem, ich mache es in der Innenstadt, weil ich darf öffentlichen Richtig. Verkehrsraum dazu nutzen.
Das heißt, dort beginnt dann irgendwann die Abwägung, ist es eine Versammlung im Rahmen des Grundgesetzes oder ist es eine Veranstaltung im Rahmen der Gewerbeordnung? Ja?
Und das war das große Problem bei der Love Parade. Damals, wie die losgelegt haben, Ende der 80er Jahre, da sind die entsprechend, lass mal noch kurz.
Ja, ich meine, wir verlieren die erst.
Ja, aber da sind die nur über den Kurfürstendamm gefahren. Und das war eine Versammlung. Warum? Weil die immer sagen konnten, wir haben einen ideellen Zweck dahinter. Den Meinungsaustausch. Wir wollen damit eine Meinung transportieren, nämlich friedliches Miteinander, Toleranz und dergleichen mehr. Und das war für die Stadt Berlin ein Grund, das Ganze als Versammlung festzusetzen. Das Problem ist, wenn Sie sich das anschauen, nach den letzten Love Parades durften die dieses komplette Areal des Tiergartens grundsanieren. Das war fürchterlich und die Kosten blieben bei der Stadt Berlin hängen. Weil es war ja eine durch das Grundgesetz privilegierte Versammlung. Also haben die gesagt, nein, ihr seid keine Versammlung. Egal, was ihr uns erzählt, ihr seid keine Versammlung mehr, aus Ende. Wir haben keine Lust mehr, hinter euch herzuputzen.
Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Sie das jetzt mal näher an uns herandenken, nehmen Sie mal Rock im Park. Rock im Park ist eigentlich auch eine gesellige Veranstaltung, in der es um Musik geht, ums Geselligkeit geht. Da campen Leute, da ist Freude drin. Das könnte man als eine Versammlung gelten lassen. Es ist aber eine rein kommerzielle Veranstaltung. Ja? Da geht es um Bargeld, also nicht mehr ganz, sondern um so Armbänder, wo man zahlt. Kennen Sie Rock im Park? Weil Sie schon mal gehört, Rock im Park? Gut. Ja, ich frage mich. Gut. Das heißt, hier ist der erste Punkt, wo wir zwar aufpassen müssen, wo wir uns zwar am Grundgesetz anlehnen, aber schon eine Abgleitung in Richtung gewerbliche Nutzung haben. Und diesen Unterschied muss man irgendwo berücksichtigen und beabsichtigen.
Genau. Und gerade bezogen auf die Love Parade, ging der Fall letztendlich bis zum Bundesverwaltungsgericht hoch. Die Betreiber der Love Parade haben gesagt, wir sind noch eine Versammlung. Die Stadt Berlin hat gesagt, nein. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine sehr gute Entscheidung getroffen. Die haben nämlich gesagt, okay, dem Grunde nach können solche Veranstaltungen Versammlungen sein und sind dann nach dem Grundgesetz privilegiert. Aber das sind natürlich auch andere Interessen drin. Unterhaltung, Kommerz. Die haben von den Lizenzen an den Musikstücken und sowas gelebt. Merchandise, dergleichen mehr. Das hat jetzt weniger was mit der Meinungsäußerung zu tun. Was machen wir jetzt mit Veranstaltungen, die beides haben? Da hat das Verwaltungsgericht gesagt, wir müssen schauen, welcher Anteil überwiegt hier. Nehmen wir denen ab, dass es denen wirklich hauptsächlich um die Meinungsbildung geht? Oder sagen wir, da geht es euch um andere Belange. Deswegen verbieten wir euch die Veranstaltung nicht, aber es ist halt keine Versammlung. Was machen wir jetzt mit solchen Veranstaltungen, wo sich das die Waage hält? Man sagen muss, kommerzieller Anteil, ideeller Anteil, das ist ungefähr gleich. Sind das Versammlungen oder sind das reine Veranstaltungen? Wenn Sie schnell mitlesen können, wissen Sie es.
Ich habe vorhin gesagt, ich soll nicht auf die Folien schauen, du machst dein ganzes Konzept wieder kaputt.
Wofür mache ich die eigentlich?
Er verfällt auch manchmal in seinen professoralen Charakter. Ich bitte das zu entschuldigen, aber... also, wer zählt zu den Schnelllesern hier in New York Yankees? Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Ich könnte mir Ihren Namen nicht mehr merken, wenn Sie mir sagen, aber ich nehme immer...
Und wir haben darum gebeten, die Namen nicht zu sagen.
Ach stimmt, und wir haben darum gebeten, die Namen nicht zu sagen, wegen dieser Sache mit der Persönlichkeitsrechte, mit den Persönlichkeitsrechten.
Also, um es aufzulösen, wenn sich die Waage hält, ist es eine Versammlung. Warum? Das ist ein Grundrecht. Und den Zugang zu Grundrechten darf ich nicht erschweren.
Wenn Sie quasi immer im Rechtswesen der Bundesrepublik eine 50-50-Chance haben, überwiegt immer das höhere Rechtsgut. Ja? Also wenn ein Richter nicht sicher ist, war es Notwehr oder eine Notwehrüberschreitung und er ist bei 50%, das übliche übrigens im Zweifel für den Angeklagten, ja, die mildere Strafe oder bei sowas im Zweifel das höhere Rechtsgut und das höhere Rechtsgut ist das Grundgesetz.
Bei sehr vielen Veranstaltungen, die Sie organisieren werden, ist es ganz klar, das sind reguläre Veranstaltungen, die sind nicht als Versammlungen privilegiert.
Warum langweilen wir Sie jetzt mit ein bisschen Staatsbürgerkunde? Also erstens, weil wir sehr deutlich sehen, dass es notwendig ist.
Naja, und weil die Möglichkeit besteht.
Genau.
Weil Sie es machen können.
Sie werden Veranstaltungskaufleute und in Zeiten, wo wir relativ viele NGOs haben, die jetzt keine NGOs mehr sind, weil sie von relativ vielen Staatsgeldern leben, aber die in dem Bereich aktiv sind, kann durchaus sein, dass Sie als Veranstaltungskaufmann auch eine Versammlung organisieren. Ja? Es gab Konzerte, die als Versammlungen gelten. Stichwort Wir sind mehr. Das waren Konzerte organisiert, nicht kommerzieller Charakter. Meinungsbildung ist gleich eine Versammlung. Technisch ist aber alles, was dahinter passiert, Bühnenbau, Notausgänge, Zugangsschleusen, Catering, das ist eine astreine organisatorische Veranstaltung, die nach dem Grundgesetz als Versammlung gilt. Das heißt, man sollte sowas mal gehört haben und zumindest mal wissen, dass man nachlesen sollte, wenn es um sowas geht.
Ja, und wenn Sie so etwas organisieren, Sie haben einen gewissen Bonus. Sie dürfen öffentlichen Raum verwenden. Sie dürfen von manchen gesetzlichen Bestimmungen abweichen.
Das darf man also, auch, wenn man IAA heißt, aber das ist ein anderes Thema.
Gut. Dann schauen wir uns doch mal die Räumlichkeiten an, wo regulär Versammlungen stattfinden.
Sie können sich übrigens alle beruhigen, Sie sind bald über den Berg. Also bald wird es lustiger. Wir müssen nur immer erstmal das hatte zuerst, weil dann bleibt es nicht in Erinnerung. Das ist eine Taktik.
Du hast die Folien nicht gelesen, oder?
Ja. Ich habe gehofft.
Gut. Spaß beiseite. Versammlungsstätten, ganz, ganz grob, sogenanntes Sonderbaurecht. Sonderbaurecht bedeutet, steht neben dem allgemeinen Baurecht. Warum? Weil wir hier spezifische Anforderungen brauchen, weil es darum geht, wie kann ich diese Stätten sicher gestalten. Mal kurze Frage an dich, weißt du eigentlich noch, warum es irgendwann mal notwendig wurde, diese ganzen Versammlungsstätten zu definieren und
das hat die Vorgaben. Das hat was mit Diskotheken, Theatern und zugeketteten Notausgängen zu tun.
Diskotheken, das kam erst
Diskotheken später. Diskotheken kamen später, aber Theater und Schauspielhäuser waren quasi das Klassische. Deswegen, wenn Sie die Versammlungsstättenverordnung mal gelesen haben, und eins muss ich Ihnen sagen, 10. Klasse, 11. Klasse, whatever. Aber wenn Sie irgendwann mal in Amt und Würden sind und nicht jetzt im Vertrieb-Marketing-Bereich, ich weiß, da wollen alle hin, weil da fließt Milch und Honig, aber es gibt noch die Schlammzone, die wirkliche Arbeitsebene, die Veranstaltung auch wirklich möglich machen. Ja? Und da sollten Sie die Versammlungsstättenverordnung in einigen Paragraphen wirklich verinnerlicht haben, weil das ist unsere Bibel. Und deswegen finden sich da ganz viele historisch angehauchte Begrifflichkeiten wie Ausschmückungen. Ja? Ja. Deswegen ist da ganz oft übrigens von Szenebildnissen und Vorhängen zum Beispiel. Also deswegen ist das da alles so geregelt. Weil tatsächlich früher Theater war so das klassische Bühnenbild, da standen Kronleuchter, hier, was weiß ich, Brunhilde trat auf, trällerte ihr Liedchen mit einem Hörnerhelm, stieß gegen den Kerzenleuchter, der Vorhang entzündete sich, alle geraten in Panik und danach sind ganz viele tot, schreiende Menschenblut, ekelhafte Szenen, schlecht für die Marke. Also, und auch für die Menschen, die da, also ich versuche nur immer auch gleich den, also ja, Sie wissen, was ich meine. Gut.
Daher kommt tatsächlich das ganze so Thema. Einige Male im 19. Jahrhundert passiert. Die Theater damals hatten keine Vorschriften, wie man sie zu bauen hat, sondern die wurden einfach mal drauf losgebaut und sahen schön aus, optisch sehr ansprechend, haben sich aber leider in ein paar Fällen als Feuerfallen erwiesen.
Und tatsächlich später dann im Verlauf, also so 90er Jahre war das, also da war auch ich noch klein, bevor Sie meinen, dass ich so alt bin, wie ich ausschaue, aber Diskotheken begann dann wirklich irgendwann das Thema, dass man aus Kommerzgründen, weil man muss ja einen offenen Eingang in der Regel auch überwachen, dass man Eingänge verschlossen hatte, da gab es dann auch sehr unschöne Themen. Dann hat man irgendwann sich überlegt, okay, was ist eigentlich ein Notausgang? Ist ein Notausgang jetzt wie, ich war vorhin mal hier auf der Mitarbeitertoilette, ich hoffe, ich darf das überhaupt nicht, oder gelte ich als Schüler, ich weiß. Also da ist links daneben ein Putzraum mit so einem gefühlt 50 cm breiten und 1,20 hohen, also das zeigt noch das Standesdenken beim Erstellen dieses Gebäudes, so eine 1,20 mal 50 cm Tür, ja. Das kann man als Notausgang nicht benutzen, hat man irgendwann festgestellt. Ist blöd, weil erstens gibt es Menschen, die von vornherein da nicht durchpassen. Und zweitens, wenn mehr als zwei gleichzeitig durch wollen, ist es blöd. Dann hat man irgendwann sich auf 1,20 verständigt. Das sind also keine Werte, wo man mal so gesagt hat, sondern es sind alles irgendwann Werte, die entstanden sind. Und so ist das Thema gewachsen.
Gut. Jetzt muss nicht jedes Gebäude irgendwie gebaut sein, dass ich da drin ein Theaterstück aufführen kann. Das Gesetz erzählt uns, welche es sein müssen.
Das sind jetzt so Textpassagen, die brauchen Sie nicht lesen. Ja? wir fassen sie einfach mit wenigen Worten zusammen. Mhm. Wenige.
Die müssten meine auch kennen eigentlich.
Also wir sind vorhin beim Thema Gründung der Bundesrepublik und Grundgesetz stehen geblieben. Ich bin mir nicht so sicher, ob die das wirklich... Also
da bin ich jetzt... Licht haben. Ja gut, ich meine, für Sie ist das, wie Thilo schon so richtig gesagt hat, sowas wie das Grundgesetz. Also das sollten Sie wirklich drauf haben. Zwei Gründe. Entweder Sie betreiben selber irgendwann mal eine Versammlungsstätte. Dann sollten Sie wissen, was sind die Vorschriften, die für mein Haus anwendbar sind.
Oder Sie veranstalten in einer solchen. Dann sind Sie Veranstalter, der sich mit einem Betreiber koordinieren muss. Auch dann sollten Sie wissen, was Sie tun.
Genau.
Ich weiß, wir halten diese Vorträge und ich weiß, ganz viele Veranstalter sagen, das macht schon irgendwer. Aber Fakt ist, da kommen Rechte und Pflichten oder umgedreht Pflichten und Rechte draus. Und Sie sollten für sich beurteilen, wenn Sie im Bereich der Veranstalterrolle mit angesiedelt sind, wo wollen Sie die Trennschärfen haben? Das geht bis zur Absage oder bis zur Unterbrechung einer Veranstaltung, wo wir von wirtschaftlichen Erwägungen reden. Oder wir reden von Themen der Haftung, wenn es gar nicht geregelt ist. Wir kommen nämlich später drauf, auch auf die Fragen. Also das Grundgesetz ist geburtstagsgeschuldet, aber auf Ihre Fragen. Und da kommt das Wort Haftung später mal vor. Haftung ist so ein typisch deutsches Thema. Also wer trägt die Haftung? Es ist wurscht, was ich mache. Hauptsache jemand übernimmt die Verantwortung dafür. Haben wir vorhin mal über ein Kapitel in deutscher Geschichte geredet. Da war das ein elementarer Punkt. Ich kann machen, was ich will, solange jemand anders die Verantwortung übernimmt. Nein, ist nicht so. Sondern es geht immer um die Handlung, die ich dahinter mache. Und wenn ich es nicht regel, das ist der kritischste Punkt. Das heißt, wenn ich mich nicht damit beschäftigt habe und nicht geregelt habe, wer übernimmt welchen Punkt, dann haben wir ein Haftungsproblem. Solange die Rollen verteilt sind und jeder nach bestem Wissen und Gewissen handelt, ist das Haftungsthema ein peripheres, das Sie wirklich als ad acta, dafür gibt es dann Haftpflichtversicherungen, ablegen können, sondern bei allen anderen sind wir entweder bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Wenn etwas passiert und jemand fragt, wer war denn für die Einhaltung der Flucht- und Rettungswege zuständig und Sie sagen, hold my beer, ich habe hier ein Klemmbrett, ein Headset und ein Handy und ich bin eigentlich nur dafür zuständig, dass es schick ist, dann haben Sie ein Problem, weil dann haben Sie nicht geregelt, wer kümmert sich darum. Und ich habe gerade erwähnt, es gibt einmal die Welt, da fließt Milch und Honig, Vertrieb, Marketing und so weiter. Und es gibt die Schlammzone und beides gibt es nicht ohne die andere Seite. Und das sind halt die unangenehmen Dinge, wie kommen die Leute rein, wie kommen sie raus, wo gehen sie aufs Klo, was tun wir, dass sie nicht sterben. Das sind so die Sachen, die auf einer Veranstaltung auch stattfinden müssen. Kleiner Spoiler, Menschen dürfen auf Veranstaltungen sterben, aber sie sollten nicht dafür verantwortlich sein, das ist der wichtige Punkt.
Tatsächlich kommt es ohne größeres Zutun von außen oder durch ihr Verschulden gar nicht mal so selten vor. Aber schauen wir uns erst einmal die Versammlungsstätten an. Generell gilt, wenn ich Versammlungsräume habe, die einzeln mehr als 200 Besucher fassen, dann rede ich von einer Versammlungsstätte. Des Weiteren, wenn sie im Freien sind, Szenenfläche haben und Tribünen, die keine fliegenden Bauten sind und mehr als 1000 Besucher fassen. Das sind drei Aspekte, die erfüllt sein müssen. Vier eigentlich. Im Freien, Szenenfläche, Tribüne und mehr als 1000 Besucher passen rein. Und das Letzte, die Sportstadien und Freizeitsportanlagen mit Tribünen, die keine fliegenden Bauten sind, insgesamt mehr als 5000 Besucher.
Fleißfrage, warum könnte da drin stehen entweder Räume, die mehr als 200 Personen fassen oder mehrere Räume, die insgesamt mehr als fassen? Woher, aus welchem unserer Veranstaltungsbereiche könnte das stammen?
Ja, gerade Kongresse oder so.
Bingo.
Vollkommen richtig.
Das Thema ist, als die ursprünglich geschrieben worden ist, hatte man erstmal nur den Raum mit den 200 Leuten und dann irgendwann kamen die ersten Hotel, Convention Center, sonstiges. Die hatten dann 10 Räume, a 30 Personen und haben immer gesagt, nee, wir sind ja keine Versammlungsstätte, es sind nur 30 Leute. Also kam die Zusammenfassung. Übrigens, das ist mal ein idealer Punkt, mal kurz für einen interaktiven Moment, dann können wir sie auch besser abholen. Wer von Ihnen ist im Bereich Kongress, also isoliert Kongress angesiedelt? Diese arme Branche. Wer macht Messen, Kongresse, sonstiges?
Ja.
Wird schon mehr. Wer macht Event, Konzert und hier die Wilden, die
okay.
Sind die ganzen Tätowierten, gut. Ja, schaut aber gut aus, also finde ich gut. Ich habe auch eins, ich finde es nur nicht. Wer ist im Bereich Kultur etc. angesiedelt? Mhm. Interesse halber wo?
Ja, bei der Stadt Nürnberg im Amt für Kultur und
Freizeit. Oh, sehr gut.
Das ist, ja. Ja, Stadt Nürnberg ist ja eher so kurz so der Entertainment-Abriss, aber im Bereich für Kultur und Freizeit passiert viel, das weiß ich. Bereich Catering.
Auch, ja.
So, und jetzt Frage, wer hat sich alles noch nicht gemeldet?
Mhm.
So, und jetzt bin ich gespannt. Bei Ihnen, was ist es?
Technische Dienstleistungen machen eigentlich alles davon.
Das ist schon mal, das ist hier Schlammzone per se, passt. Bei Ihnen? Oder waren Sie krank, als man Ihnen das gesagt hat?
Ich bin in einer ganz anderen Ausbildung. Ich bin Sport- und Fitnesskaufmann. Ja, in der 10. Klasse Sport- und Fitnesskaufleute und Veranstalter gemischt, weil es die Dienstleistungsberufe sind.
Und die wollte ich jetzt nicht einfach aus.
Das macht aber überhaupt nichts, weil wir haben Ihnen das vorhin erklärt. Weil, also je nachdem, was Sie machen, ja, gibt ja verschiedene Formen. Sie können ja von Rentenreisen mit Wassergymnastik bis zum Sportstadion irgendwas machen. Also ich bitte Sie nur immer mal zu berücksichtigen, dass das Thema Sie auch betreffen kann. Weil ein Sportstadion ist einerseits eine Sportstätte, aber auch eine Versammlungsstätte. Ja. Und hier Guns N' Roses? Auch Sport.
Auch Sport, alles klar.
Ist die ganze Reihe, nee, er war hier Rowdy und Sie waren nochmal? Events, gut.
Ja gut, beliebtestes Marketingmittel im Fitnessbereich, Tag der offenen Tür und schon sind wir eigentlich bei der Veranstaltung.
Ist ein legendäres Kapitel tatsächlich, also das Klinikum Nürnberg Süd, als es eingeweiht worden ist, hat man Tag der offenen Tür gemacht, das waren Szenen aus der Hölle, also das war wirklich nicht lustig, das war damals. Muss man immer mal bedenken und deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, dass Sie davon was mitkriegen.
Ja und denn das Klinikum Nürnberg Süd ist viel nur nicht als Veranstaltungsstätte konzipiert.
Korrekt. Das eher als Klinik, also ja. Klinik der 90er, so ungefähr. Ja.
Gut, aber gehen wir schauen mal weiter. Uns mal kurze Lernzielkontrolle. Was davon ist eine Versammlungsstätte? Also.
Erkennen Sie überhaupt, was Sie sehen?
Wir haben hier den Open-Air-Bereich. Jetzt nicht groß, eher Kleinkunst. Wir haben hier, das ist Verona.
Das ist nicht dieser Kinofilm Gladiator, das ist echt. Das ist keine, nicht, dass Sie mir uns jetzt hier mit Filmen kommen.
Genau, da hinten wird gerade AIDA aufgeführt. Und das da unten wird hoffentlich bald mal wieder so aussehen. Das ist nämlich das Volksbad in Nürnberg. Lange Jahre für Techno- und Schaumpartys berüchtigt.
Ich frage mich jetzt, warum du weißt, dass da Techno- und Schaumpartys waren.
Auch ich war mal jung.
Ich lösche das jetzt aus meinem Gedächtnis. Gut. Also, was davon könnte eine Versammlungsstätte sein?
Das Untere auf jeden Fall, also das unkonstruierte Rad. Das oben rechts.
Also die Arena.
Ich würde auch die Arena sagen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal umbetitelt wurde. Das hat ja. Also es war ja mal zu Sportzwecken gedacht, aber.
Das ist so ähnlich. Ähnlich. Ich glaube, Christen zum Beispiel sehen es ein bisschen anders, aber ja, es ist grundsätzlich der Erheiterung gewidmet gewesen.
Ja, plus in die Vergangenheit, aber.
Tierschutz galt damals auch noch nicht so. Die mussten quasi ihr Essen selber holen. Ja?
Links oben würde ich sagen, gilt es dann eben die Punkte zu prüfen, da es unter freiem Himmel ist, ob sie jetzt erfüllt sind oder nicht.
Genau.
Was würden Sie sagen? Wie viele Leute stehen dort?
Werfen wir nur mal einen kurzen Blick drauf, die Nummer 2.
Jetzt machst du es aber einfach.
Ja.
Ja, man muss Leute da abholen, wo sie stehen, du hast schon recht. Aber gut, gehen wir mal zurück zum Bild. Wie viele... Bild?
Bild.
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 Bild. Wie viele Leute stehen dort?
Über den Daumen?
Also ich würde sagen, dass die 1000 nicht unbedingt erreicht.
Also mal als Tipp für Sie, das kann wirklich immer mal passieren und als Anstellungskaufleute sollten Sie wirklich beim Schätzen von Menschen sich ein Thema aneignen. Ja? Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt den Kriegsfilm wie heißt der, den Ledernacken hier, Gurkenglas, ne, mit den Marines, Irakkrieg?
Jarheads.
Wer kennt den? Was sagt der Scharfschützenausbilder, wie man Entfernungen schätzen soll? Der sagt, nehmen Sie eine Entfernung, die Sie kennen, und multiplizieren Sie mal x. Er sagt dann auch was körperlich Anrüchiges, was ich Ihnen wiedergeben kann, aber er sagt, nehmen Sie zum Beispiel, was weiß ich, 20 Längen von einem Fußballfeld oder Ähnliches. Ähnlich sollten Sie sich dort verhalten. Sie sollten eine Größe nehmen, die Sie einschätzen können. Entweder sagen Sie sich, okay, ein Auto, ja, was Sie sehen, wie viele Leute kriege ich auf die Grundfläche von einem Auto und dann multipliziere ich es mal, weil das maßstabsgerecht ist. Von der Lehrkraft kam gerade richtig der Hinweis mit, ich mache für mich entweder einen Kreis oder ich mache ein V und schaue, wie viele Leute reinpassen, zähle wirklich, wie viele das sind und multipliziere es für mich. War das eine Meldung?
Nein, das war der...
Also tatsächlich, wenn Sie irgendwo stehen... wenn Sie irgendwo stehen, nehmen Sie einfach irgendeine Messgröße und multiplizieren Sie mal x. Ja? Und dann kommen Sie auf einen relativ guten Wert. Also ich würde tatsächlich sagen, dass wir in dem Bereich bei, ja, also die Städte an sich wird ungefähr 1000 Leute auch fassen können. Und dann müssen wir übrigens auch überlegen, wir können ja nicht sagen, ab jetzt ist es, sondern auf wie viele bin ich ausgelegt. Also ich würde es von der Beschaffenheit...
Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Mehr als 1000 Besucher fassen.
Und wenn Sie das jetzt nehmen, auf dem Bild an sich, wer möchte es nochmal schätzen? Gehen wir mal zurück. Keine Sorge, wir zählen es nicht punktuell nach und es kann kein richtig und kein falsch geben. Aber genau. Wer würde jetzt mal sich, einer muss jetzt mal hier in die erste Reihe gehen. Das hat fast was mit Sport zu tun. Wie sieht es mit den zwei Sportmenschen aus? Sie sind gedanklich schon auf dem Fußballfeld, ne?
Ich kann sagen, dass das obere eine Versammlungsstätte ist.
Nochmal?
Und das obere, dass das eine ist und das untere, dass es nicht ist, weil da keine 1000 Leute einfach
sind. Freier Himmel 1000. Im Gebäude sind wir wieder bei den 200. Und da spoilere ich, wenn das wieder ein Bad ist, sind wir wieder bei einer anderen Situation. Aber solange das kein Bad war, war das wirklich eine Stätte, die mehrheitlich für Veranstaltungen genutzt worden ist. Und da haben wir das, was vorhin von der ersten Reihe kam. Es muss nicht so erstellt worden sein, es muss nur so genutzt worden sein. Und in dem Volksbad, da hat man in diesem Becken sehr schön gerade jetzt Podiumsdiskussionen so machen können oder hier irgendwelche Bühnen.
Es waren auch Filmaufnahmen und Fotoshootings.
Das macht es absolut jetzt nicht besser, was meine Bilder im Kopf betrifft. Aber ich verstehe, da waren wilde Veranstaltungen. Aber grundsätzlich in der Zeit der Zweckentfremdung, wenn da wieder Wasser drin ist und die Leute ihre Bahnen drehen, hier mit der Badehaube, mit der Blume drauf, dann sind wir wieder im Bereich der Sportstätte. Aber solange das quasi anders genutzt worden ist, ja, ist es auch eine... Aber Sie haben den richtigen Ansatz schon gewählt. Wenn es jetzt restauriert ist, ist es keine Versammlungsstätte mehr, weil dann ist die Zweckwidmung nun mal ein Bad. Aber tatsächlich, das oben links, wenn Sie mal rein von der Beurteilung ausgehen, Sie haben eine Bühne. Man kann grundsätzlich vom Bild her mal mit Getränkeausschank, Verkaufsständen von einem kommerziellen Charakter ausgehen.
Sieht man auf dem Bild vielleicht schlecht, aber da hinten sind ja auch Tribünen.
Tribünen sind zu sehen. Also Bühnen, Sie wissen, Bühnen, ebenerdig jemand spricht, Tribünen, gestaffelt jemand sitzt. Das Ding würden wir als Versammlungsstätte einstufen, weil es einfach von der Auslegung mit Sicherheit mehr als 1000 Leute fassen kann. Sie haben technische Einbringungen, die der Veranstaltung an sich dienen, ja. Und damit bewegen Sie sich im Bereich der Versammlungsstätte. Und wir sind bei dem Thema im Zweifelsfall lieber für sich selber die höhere Stufe wählen, weil lieber haben Sie einmal die Versammlungsstättenverordnung zu viel angewendet, als dass Sie einmal zu wenig angemerkt haben. Und dann kommt nochmal ein VW-Bus mit 8 angefahren. Sie haben die Info, wir sind gerade bei 996 und dann steigen nochmal 8 Leute aus. Ich weiß, rechnen erst in der 12., aber das sind dann 1004. Ja? Deswegen diese Themen, seien Sie in dem Punkt vorsichtig. Und wir reden ja nur von, muss ich mich intensiv mit dem Thema Flucht- und Rettungswege auseinandersetzen? Muss ich Ausschmückungen besonders beachten? Weil spätestens bei der Bühne müssen Sie sowieso die technischen Richtlinien einhalten.
Das Kolosseum ist definitiv eine Versammlungsstätte. Das habe ich aus einem Grund mit hineingenommen, ganz einfach. Es ist egal, wann es mal als Versammlungsstätte gebaut wurde, auch lange, lange bevor es Versammlungsstättenverordnungen gab, es ist als Versammlungsstätte zu nehmen.
Man kann das Thema Besitzstandswahrung dann mal prüfen. Ja, Besitzstandswahrung ist so ein Thema, wenn Sie eine Halle in den 70ern gebaut haben, waren die Flucht- und Rettungswege noch ein bisschen länger. Damals weiß ich nicht, wie das mit den Flucht- und Rettungswegen war.
Aber die waren super zu entfluchten, das Kolosseum in Rom.
Das Kolosseum in Rom ist ein wichtiger Hinweis. Das Kolosseum in Rom war übrigens so konstruiert, dass es binnen einer halben Stunde komplett befüllt und entleert war. Also die haben ein sehr komplexes System mit Zuwägungen gehabt. Sie hatten quasi Sitzplatzkarten farblich kodiert mit den entsprechenden Treppenhäusern, damit sie die Zu- und Abwege dort regeln konnten. Ja? Und es zeigt übrigens, dass das Thema Organisation von Veranstaltungen eigentlich älter ist als die Veranstaltungen selber. Also ich darf nur noch mal erinnern, die von Ihnen hier, Marketing, Vertrieb, können Sie einfach mal sagen, pass mal auf, wir haben schon Veranstaltungen organisiert, da gab es euch noch nicht mal. weil tatsächlich das schon immer ein Thema war, wie vermeide ich Themen wie Massenpanik, Gedränge, solche Sachen, weil das immer unschön für die Marke ist. Also muss man organisieren, wie man es macht. Wem sagt die Hatsch was?
Auch vor kurzem jetzt in den Medien gewesen.
Billigerweise nach Mekka, die jeder Gläubiger einmal, also jeder Gläubige Muslim einmal in seinem Leben gemacht haben sollte.
Hier schwarzer Würfel, alle drehen sich im Kreis, vereinfacht gesprochen. Also hat man, denke ich mal, schon mal gesehen. Auch dort steht, auch wenn es jetzt wieder mal seit langem einen Zwischenfall gab, aber da steht ein extrem gut organisiertes System dahinter. Also bis dahin, dass die Zu- und Abwege teilweise in mehreren Ebenen gestaffelt sind. Also die führen die Menschen dort, also man sieht ja im Fernsehen immer nur dieses Bild, wo die sich alle im Kreis drehen. Ja? Das schaut sehr unorganisiert aus. Aber die haben mittlerweile ein extrem gutes System dahinter, wie sie die Leute rein- und rausbringen. Da gibt es auch ein Thema, die müssen im Rahmen dessen auch den fiktiven, ich weiß gar nicht, ob es in dem Fall Teufel heißt, aber eine Figur mit Steinen bewerfen. Mhm. Das war früher auch ein Drama, wo kriege ich einen Stein her? Das wird mittlerweile mit aus dem Bergbau stammenden Fließbändern, werden die Steine wieder zugeführt und man kann von drei Ebenen mit Steinen schmeißen, damit diese Gedränge an solchen Engpässen entlastet werden. Und da sind wir schon bei der ersten Lektion, die Sie mal mitnehmen müssen. Eine Versammlungsstättenverordnung gibt uns ja nur den Rahmen und nicht jede einzelne Regelung. Wichtig ist, dass Sie als Veranstaltungskaufleute identifizieren können, wo werde ich wohl Engpässe haben und wie kann ich die entzerren und wie kann ich entgegenwirken, dass in dem Bereich ein Problem entsteht.
Ich hätte eine Frage.
Ja.
Wer jetzt beim ersten Bild oben links das Kriterium erfüllt, dass es sich nicht um fliegende Bauten handeln darf, weil da stand man...
Also da ist dem Foto tatsächlich geschuldet, soweit ich... es noch weiß, sind die da hinten fest installiert, aber ja, ansonsten eins der wesentlichen Kriterien dabei, keine fliegenden Bauten.
Das heißt, eigentlich Paragraph 2, was ist eine Versammlungsstätte?
Genau.
Dann schaue ich, findet das überhaupt Anwendung?
Wir haben zwei Geschichten. Wende ich die Versammlungsstättenverordnung systemgerecht an oder habe ich eine Versammlungsstätte? Der wichtige Unterschied ist, die Versammlungsstätte hat immer per se einen Betreiber. Haben Sie keine, werden Sie eigentlich in Personalunion Veranstalter und Betreiber in einem. Ja? Also das ist so ein bisschen der Punkt, worauf man dann achten muss. Aber Thema fliegende Bauten, ja. Man muss dann, sich dann aber wieder unterhalten, spätestens bei der Bühne an sich wird man rausfallen, weil wir die Quadratmeter und die entsprechenden Einbringungen haben.
Gut, hier unten... Volksbad hat noch eine Besonderheit, die man wissen sollte, zumindest wenn man hier in Bayern unterwegs ist. Weil es immer mal wieder ansprechend ist in irgendwelchen Industriebrachen oder eben alten Schwimmbädern dergleichen mehr Veranstaltungen durchzuführen. Die wurden damals ja aber logischerweise nicht als Versammlungsstätten gebaut, sondern da ging es darum, dass dort die Leute zum Schwimmen hingehen. Deswegen hat man sich zwar Gedanken über Fluchtwege gemacht, aber die passen hinten und vorne nicht auf Versammlungsstätten.
Nachdem es noch der Volksgesundheit diente, war ein höheres Augenmerk, dass Damen und Herren sich nicht begegnen, bevor sie quasi im Schwimmbereich sind, dass das getrennte Umkleiden sind. Solche Themen waren damals im Fokus. Also wir reden bei solchen Themen immer auch von einer geschichtlichen Entwicklung.
Unabhängig davon, kleiner Tipp, sobald es wieder aufmacht, schauen Sie sich das Volksbad an, ist architektonisch hoch beeindruckend und soll im alten Stil wiedererrichtet werden, aber Versammlungen.
Also ich, wenn da drin bin, werde nur noch dich in Ekstase bei einer Schaumparty sehen und ich werde da so eine gewisse, ich weiß nicht, das
wird... Gern geschehen.
Das werde ich jetzt immer vom Auge haben. Kennen Sie das? Das ist wie wenn man so, wie mit Eltern, ja, wenn man sagt, oh, das... Küssen sich, ja, schön. Mhm. Ja, gut.
Gut, aber zurück hierzu. In anderen Bundesländern ist immer die Frage, wie mache ich das? Da werden sogenannte Nutzungsänderungen dann baurechtlich beantragt. Kann sich hinstrecken über mehrere Monate, dass Ihnen das genehmigt wird, hin oder her. Ausnahmsweise haben wir da in Bayern eine sehr liberale Vorschrift, die im Gesetz noch drin steht.
Warum ausnahmsweise? Ich finde, Bayern ist in vielen Punkten liberaler als sein Ruf.
Ja.
Also außer bei...
Da auf jeden Fall. Denn es gibt die vorübergehende Verwendung von Räumen. Möchte nichts anderes heißen, als wenn Veranstaltungen in Räumen abgehalten werden sollen, die eigentlich nicht als Versammlungsstätte gebaut und zugelassen sind, aber das Ganze rechtzeitig der Behörde angezeigt wird und nicht auf Dauer angelegt ist, dann darf das auf kurzem Dienstweg genehmigt werden. Dann kommt nur mal jemand von der Baubehörde, schaut sich an, passt das? Hätten wir hier ein Fluchtkonzept? Ja, nein. Und wenn das passt, dann dürfen Sie Ihre Veranstaltung dort durchführen.
Da gibt es drei Phänomenstufen bei dem Thema. Ja? Es gibt Veranstalter im städtischen Raum, die sehen das überkorrekt, ist auch gut. Es gibt Veranstalter im ländlichen Raum, die sagen oft, who the fuck is Versammlungsstättenverordnung? Und dann gibt es noch das dritte Phänomen, Entschuldigung, der Bauer hat die schlechtesten Kartoffeln, die Stadt Nürnberg, die irgendwie überhaupt nicht realisiert, weil sie ist ja die Stadt Nürnberg, wenn sie was veranstaltet. Und das ist so das dritte Phänomen, wenn quasi Kommunen und Gemeinden als Veranstalter auftreten, dann wird es eigentlich mit der Genehmigungslage echt immer zappenduster. Deswegen Tipp an Sie auch, holen Sie sich mal ein Fleischsternchen ab, indem Sie mal fragen, wie eine Veranstaltung eigentlich genehmigt ist. Ja, weil also das Amtssiegel des Kulturreferats ist sicherlich auch ein schönes und da ist auch so ein Geier drauf, aber das hat im Zweifelsfall weniger Bewandtnis als so ein Amt für öffentliches Recht und Ordnung. Ja? Das ist tatsächlich, dazu komme ich eben, weil wirklich beim Christkindlesmarkt Nürnberg irgendwann vor ein paar Jahren mal einer gesagt hat, wie sieht es denn eigentlich mit so einem Entfluchtungskonzept aus? Also, Entflucht, was? Also das sind so die drei Phänomenbereiche, das sollten Sie wirklich mal gucken. Und das ist so eine Grundfrage, auf welcher rechtlichen Grundlage führe ich eine Veranstaltung eigentlich durch? Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, wenn wir bei diesem Thema Haftungsfragen sind. Weil später, und das Problem ist immer eine Entscheidung, es ist egal, ob im Blaulichtbereich, militärische, Sie müssen eine Entscheidung immer in einem Moment treffen und in dem Moment ist sie in der Regel auch richtig, weil keiner trifft ja bewusst eine Fehlentscheidung. Danach haben aber Leute Zeit, sich Gedanken zu machen, ob die Entscheidung richtig war. Und wenn Sie im Verwaltungsrechtlichen sind, also nicht im Strafrechtlichen, weil jemand tot ist und Sie waren schuld, wir haben das schon mal erwähnt, sondern wenn einfach verwaltungsrechtlich geklärt wird, der Verwaltungsrechtler sagt als allererstes mal, wie ist denn die eigentliche Genehmigungslage und wer hat das Ding genehmigt? Und wenn Sie dann sagen, jo, Platz war da, Zelte hatten wir, Strom haben wir verlegt, dann wird es irgendwann dünn. Das heißt, das ist ein Punkt, den man einfach beachten muss. Der muss einem auch weniger Angst machen. Weil dafür gibt es diese berühmten Bürgerämter, dass man mal hingeht und sagt, ich hätte mal eine Frage, wie sieht es denn eigentlich aus? Auf welcher Grundlage wollen wir das machen? Schulen machen das witzigerweise mittlerweile tatsächlich. Also städtische Schulen, wenn sie Tage der offenen Tür oder sowas machen, das ist ein sehr, sehr starker Graubereich, weil Schulen, es ist zweckbestimmt, es ist aber nicht als Versammlungsstätte ausgelegt, aber die wenden eine Versammlungsstättenverordnung systemgerecht an. Ja? Aber dann sind sie, das kann auch eine Entscheidung sein, dass man sagt, okay, ich habe keine Grundlage, auf der ich das jetzt im Speziellen, dieses Event in dem Areal durchführe, aber ich orientiere mich an der Versammlungsstättenverordnung. Das macht übrigens selbst die Bundeswehr. Tag der offenen Tür, Bundeswehr, militärische Anlagen fallen komplett raus, anderer Zweck. Aber die orientieren sich dann daran, weil sie sagen, dann kann ja schon mal nicht schiefgehen, weil ich kann mich darauf berufen, dass ich nach den geltenden Rechtsnormen mich systemgerecht angewendet habe. Ja? Das ist im technischen Bereich, wenn ich irgendeine neue Installation habe, die es überhaupt noch nicht gibt, für die es keine Norm gibt, dann muss ich mir irgendwas suchen und dann orientiere ich mich an einer DIN oder Ähnlichem, weil ich sage, das hat einfach Rechtscharakter.
Und diese Vorschrift macht Ihnen eben, zumindest hier im schönen Freistaat, die Tür auf, auch mal kreativ tätig zu sein, sagen, die Örtlichkeit gefällt mir, dort würde ich gerne meine Veranstaltung durchführen, passt szenisch, gehen Sie zur Behörde hin. Und kleiner Tipp, haben Sie schon ein Konzept dabei, wie sie Leute von dieser Örtlichkeit auch wieder wegbringen, wenn was passiert.
Behörden lieben Papier, besonders wenn es schon gelocht ist, das ist auch wichtig, das kann man gut abheften und das meine ich nicht systemisch, sondern es ist dann einfach ein Vorgang, dann ist der gestartet und es ist gut. Da war eine Wortmeldung?
Ja, würden Sie als Jurist denn gerade rechtzeitig anzuzeigen, beziffern? Das sind immer so diese schwammigen Auslegungen.
Da antworte in dem Fall tatsächlich nicht der Jurist, sondern der Kaufmann, weil es ist eher ein kaufmännisches Risiko. Weil formal hat es keine Fristbindung. Sie können Tag vorher Bescheid sagen. Das Problem ist, wenn Sie Ihnen dann aus irgendwelchen Gründen das Ganze versagt wird, können Sie Einspruch einlegen, besondere Dringlichkeit und so weiter. Aber erstmal haben Sie ein wirtschaftliches Problem hinterher, weil Sie haben in der Regel dann schon unterverkauft, Unterverträge geschlossen, Sponsoren, Sie haben Geld investiert und dann dürfen Sie nicht durchführen. Und wenn zum Schluss die Nichtdurchführung auf Ihrem Versagen beruht, dann bleiben Sie auf den Kosten sitzen. Also das ist eher die wirtschaftliche Frage als die rein juristische. Und deswegen sollte man sollte nicht zu früh, wenn ich jetzt mal klassisch von Messen ausgehe, haben Sie das Problem bei Messen, da kommen wir auch nochmal drauf, haben Sie bei der Gewerbeordnung einen relativ klar definierten Bereich. Die wollen dann so Dinge wie Ausstellerlisten und sowas beigeheftet haben. Das heißt, wenn Sie das über ein Jahr vorher machen, dann stehen da ungefähr 20 Namen aus dem Rebooking. Wenn Sie es 4 Wochen vorher machen, haben Sie alles, aber das ist, also da gibt es keinen Goldweg. Aber Sinn ergibt auch, dass Sie den Vorgang zum Beispiel mal starten, so machen wir es bei uns. Wir starten zum Beispiel und sagen so 3 Monate vorher, melden wir das Ding mal an und sagen, die Listen melden wir nach. Dann haben Sie aber den ersten Schritt schon gemacht. Zufrieden?
Ja, eine Ergänzung habe ich sogar noch.
Ich habe ihn gefragt.
Hier oben, dieser versteckte Artikel 19 bei LSTVG, Landesstraf- und Verwaltungsgesetz. Das ist eine bayerische Besonderheit.
Wie jemand diese ganzen Begriffe einfach toll finden kann, wie er sich da drin so wiederfindet, das ist doch toll, ne? Das ist schön anzugucken.
Auf jeden Fall, das ist eine bayerische Besonderheit, die es ansonsten so nur in Thüringen gibt und in manchen Bereichen Niedersachsens. Dort ist es Gemeinderecht. Was möchte es heißen? Sie müssen Vergnügungen anzeigen. Also, Sie haben vor, eine Party zu veranstalten, in der für Festlichkeiten vorgesehenen Gemeindehalle auf einer freien Wiese, was ja keine Veranstaltungsstätte ist. Sie müssen das aber trotzdem der zuständigen Gemeinde anzeigen. Wichtig, anzeigen bedeutet sagen, ich mach's, nicht, ich muss es mir genehmigen lassen.
Heißt im Umkehrschluss nicht, dass das alles heilt. Also das ist wie, wenn Sie so eine WG-Einweihungsparty machen und unten an der Tür hinhängen, es könnte laut werden. Dann haben Sie alle darauf hingewiesen, es kann keiner sagen, ich wusste es nicht, aber Sie dürfen nicht deswegen alle Normen und Rechte ignorieren. Sie haben nur eine einfache Argumentationsgrundlage, weil wenn Oma Erna aus dem 3. Stock, wobei die ist es nicht einmal, sondern der Herr Müller aus dem 2., klopft und sagt, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist, kann man sagen, konnten Sie den Zettel nicht lesen, ich hätte Ihnen ja was sagen können. Also es erleichtert die Argumentation, es heilt aber nicht den Verstoß gegen Rechtsgüter.
Und da ist ausnahmsweise Bayern mal wieder gemeiner als alle anderen, denn es gibt gewisse Veranstaltungen, die müssen Sie sich sogar genehmigen lassen. Motorsport, wenn mehr als 1000 Personen gleichzeitig da sind oder wenn Sie die Vergnügung nicht rechtzeitig angezeigt haben. Und da sind Sie im Behördenermessen drin. Und es ist berufliche Erfahrung, dass ich das tatsächlich bei 1-2 Veranstaltern, nicht im Messebereich, sondern eben für solche Partys mal miterlebt habe, dass die erzählt haben, naja, der erste Besucher, den wir hatten, war wer vom Ordnungsamt. Er hat gesagt, oh, schön haben Sie es hier. Aber haben Sie das denn angezeigt?
Danach kommt übrigens die GEMA.
Nö.
Sind Leute von der GEMA hier?
Nicht.
Bevor ich da hier lauter Witze raushaue und dann...
Leider seit 8 Jahren keine Auszubildenden mehr
von der GEMA. Echt? Naja, das ist... Ja. Ja, die haben ja mit Veranstaltungen, also das ist ja eher spaßbefreit. Ne? Ist ja, ja gut.
Gut, auf jeden Fall ganz kurz nur, wenn die dann kommen und das überprüfen, dann werden die sagen, das ist eigentlich genehmigungspflichtig und machen ihnen die Veranstaltung zu.
Bevor wir jetzt zur Haftung im Schadensfall kommen, ich lerne ja auch immer dazu, Generationenkonflikte und so, weil wer von Ihnen weiß noch, warum die Uhrzeit 20.15 Uhr eine magische ist? Ah, sehr gut. Sie haben kein Netflix daheim, oder? Ja. Okay, wo ich sie abholen will, also ich musste immer noch warten, wenn ich einen Film sehen wollte, oder musste immer eine Woche warten, bis die nächste Staffel kommt. Sie machen das an einem Wochenende durch. Dadurch haben sie alle Bedürfnisaufschub nicht mehr gelernt. Deswegen jetzt mal die Frage, wir sind jetzt bei der Halbzeit mit einer Stunde. Braucht von Ihnen jemand eine Umarmung? Braucht jemand seelischen Beistand? Hat jemand Durst? Muss er aufs Klo? Rauchen machen wir nicht. Hat jemand irgendwie körperliche Leiden? Braucht jemand was? Da hinten nickt jemand?
Also machen wir mal...
War es die Umarmung oder die... Da würde ich an den Nachbarn verweisen. Dann in dem Fall. Der hat auch genickt, deswegen.
Gut. Die Technik ist gerade ausgefallen, insofern...
Machen wir 5 Minuten Pause. Auf meiner Uhr ist es 10.35 Uhr, das heißt um 10.40 Uhr sehen wir uns wieder.
Genau.
Sein Nachbarn?
Ja.
Einmal Sport, ich war krank. Und wer noch?
Die letzte Reihe.
Also für alle, wenn jetzt reinkommen, vorwurfsvoll gucken und leichten Kopf schütteln. Ja?
Ja.
Leicht peinlich berührt sein. Gut. Wir haben jetzt gerade gesprochen. Tut uns leid, wenn wir einige von Ihnen schon quasi ins Reich der Träume verloren haben, aber es war jetzt mal ein wichtiger Grundsatz dieses Themas, wo kommen wir eigentlich her? Wir tauchen jetzt zügig in die Fragen ein, die aus Ihrem Kreis gestellt worden sind. Und da haben wir vorneweg, wir haben schon gespoilert, das Thema Haftung im Schadensfall. So, Haftung im Schadensfall, eine schöne Worthülse, die oft auch benutzt wird. Da muss man sich über zwei Sachen erstmal unterhalten. Was ist ein Schadensfall und was ist eine Haftung? In Deutschland unglaublich gerne, und ich glaube, den hat jeder von Ihnen schon mal gehört, ja, wer trägt denn dann die Haftung? Beziehungsweise mein absoluter Liebling bei dem Thema ist, ja, ich mache das, aber Sie tragen dafür die Haftung. Was würden Sie von diesem Wortkonstrukt, ja, ich mache das, aber Sie tragen dafür die Haftung, was würden Sie von diesem Wortkonstrukt halten?
Ja, ich mache es, aber du haftest dafür, also du kommst dafür auf.
Genau.
Also, ich gebe Ihnen eine Pistole und sage, erschießen Sie bitte Ihren Nachbarn. Und Sie sagen dann, jo, aber haften tun Sie. Wie läuft das? Wie würden Sie sagen, läuft das zum Ende hinaus?
Ja gut, zum Ende hin hafte ich trotzdem für bei dem Beispiel.
Weil Haftung ist immer auch mit der Handlung verbunden. Hier, Adidas, richtig?
Ja, ich wollte auch sagen, also immer der Handel haftet auch.
Zumindest mit. Es gibt Ausnahmen bei extrem weisungsgebundenen Themen, ja? Also Bundeswehr zum Beispiel, kennen vielleicht manche von Ihnen nicht, ist so ein Kappenverein bei der Bundesrepublik. Großer Arbeitgeber mit bunten Kleidungen. Da gibt es so Ausnahmen, auch bei der Polizei, bei der Feuerwehr. Also es gibt Themen, wenn sie extrem weisungsgebunden sind. Kann man auch im Arbeitsrechtlichen anlehnen, wenn es eine Niederschwelligkeit ist und sie die Nicht-Statthaftigkeit der Handlung nicht erkennen konnten. Ja? Also wenn Sie danach nachweisen können, dass Ihnen es nicht bewusst war, dann sind Sie ein bisschen raus. Aber das ist ein dünnes Eis. Der wichtige Punkt ist, für eine Handlung sind Sie immer mitverantwortlich, wenn Ihnen die Folgen bewusst sein konnten. Nehmen wir mal Veranstaltungstechnik. Sie sagen, wir haben keine Safeties mehr und man sagt Ihnen, ist doch wurscht, die Dinge halten auch so. Ja, wir müssen anfangen, hängen die bitte rauf und dann heißt die aber, da tragen Sie die Verantwortung. Nee, weil wenn es technisch bewusst war, dem, der es hochhängt, dass er ohne Safety nicht hochhängen kann, dann kann man sich zwar darüber unterhalten, dass man im Gerichtssaal, ja, also auf der rechten Seite beim Angeklagten dann zu zweit sitzt. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, ich mache etwas, aber du haftest. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt aber ist, und das kann man daraus ableiten, ich muss entweder Vorsatz, das haben wir jetzt gerade angebracht, also das ist eine vorsätzliche Handlung. Und da muss man übrigens schon sagen, das ist eine Widersprüchlichkeit im Rechtlichen, diese Argumentation, weil wenn Sie sagen, ich mache das, aber du haftest dafür, ist Ihnen ja eigentlich die Unrechtmäßigkeit der Haftung, der Handlung schon bewusst, weil sonst würden Sie diese Frage nicht stellen. Das heißt, da kann man eigentlich schon das Thema Vorsatz mit reinnehmen, weil Sie haben ja durch die Ansprache des Auftraggebers schon gesagt, dass Sie eigentlich sich dabei nicht wohlfühlen. Vorsätzliche Handlung, das heißt Vorsatz bedeutet, Sie waren im Bewusstsein einer falschen Sache trotzdem so weit, dass Sie sie durchgeführt haben. Das ist Vorsatz. Das ist, da nickt der Anwalt, Da haben sie die schlechtesten Karten vor Gericht.
Oh, für jeden Fall.
Da hinten? Darf ich
eine Frage dazu stellen?
Gerne.
Ja.
Wie ist das jetzt, wenn einer sagt, ich möchte eine Solaranlage auf dem Dach haben, weil er sagt, das Dach ein bisschen sprudelt. Das heißt, wenn ich jetzt da drauf gehe und da arbeiten, vielleicht brechen ein paar Sachen, ich würde nicht mehr dafür haften, falls dann Wasser reinkommt.
Das ist was anderes, weil dann reden Sie ja auch von vornherein schon mit dem, dem die Sache gehört. Also Sie sagen, pass auf, technisch ja, aber das wird jetzt teurer, weil da müssen wir es drauf. Das ist im Bereich der Sachhaftung. Anders. Strafrecht ist aber eine andere Kiste. Was zum Beispiel beim gleichen Beispiel nicht funktioniert ist, Sie sagen, die ganze Dachkonstruktion hält die PV-Anlage nicht. Ich baue sie dir aber trotzdem drauf. Das funktioniert nicht.
Wenn sie dann runterrauscht
und jemand totschlägt, dann können Sie nicht sagen, ich habe es dem ja gesagt. Sie können aber dem Eigentümer des Daches sagen, wenn ich jetzt auf deinen Wunsch auf dieses Dach drauf trete, dann könnte es sein, dass ein Ziegel kaputt geht. Weil meine Empfehlung ist, tausch erst die Ziegel und mach dann die PV-Anlage. Wenn der dann sagt, das ist mir bewusst, mach's bitte trotzdem. Da reden wir aber von einer Haftung zwischen den zwei Personen. Dann kann man nicht danach sagen, du als Handwerker hast was kaputt gemacht, weil der kann sagen, geht nicht. Das ist aber jetzt der Unterschied. Wir reden jetzt wirklich vom Veranstaltungsrecht im Sinne von einer strafrechtlichen Handlung. Und das ist ja, glaube ich, den meisten am wichtigsten, weil, da kommen wir jetzt auch nochmal drauf, das Thema finanzielle Haftung, da wollen wir mal alle, also da gibt es ganz viele krude Aussagen mit, du haftest mit Privatvermögen und so weiter. Nee, solange Sie ausgenommen der Sachen, die wir jetzt gerade aufzählen, also Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, sind Sie immer in der Haftung des Arbeitgebers drin. Ja? Weil dann handeln Sie ja immer auftragsgebunden. Also wir haben jetzt aber gerade das Thema Vorsatz besprochen. Vorsatz heißt, ich bin mir bewusst, dass ich was Falsches tue und tue es trotzdem. Die zweitschlimmste Ausführung?
Das ist quasi die Sache, die du gerade gesagt hast, zivilrechtlich gesehen. Die Hauptvorschrift, die es gibt, ist hier 823 Schadensersatzpflicht. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit und so weiter eines anderen widerrechtlich verletzt, ist zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.
Das, was Sie gemeint haben, ist ja eine Einwilligung. Sie können zum Beispiel auch zu einer Körperverletzung einwilligen, wenn Sie sagen, ich will das. Piercing, hier, wie heißen die, Jetfunnels oder so ähnlich? Wie heißt es? Tunnels. Gut. Da willigt man in eine Körperverletzung ein. Also falls Sie das nicht mitgekriegt haben, irgendwelche Zettel haben Sie vorher unterschrieben und da haben Sie unterschrieben, dass Sie einwilligen, dass man Ihren Körper schädigt. Bitte?
Nicht immer.
Es gibt freiheitsliebende Menschen und es gibt weniger freiheitsliebende. Also probieren Sie es mal aus, sagen Sie, es tut weh. Das heißt, man kann zwischen zwei Menschen auf ein Recht verzichten. Also ich kann sagen, ich verzichte dir gegenüber auf das Recht und du tust es. Das ist das, was Sie meinen. Man kann aber nicht, was ich meine, Thema Safeties. Ich hänge schon rauf, aber wenn ein Dritter tot ist, haftest du dafür. Also ich kann nicht von einem Dritten von vornherein die Rechte abtreten. Und das ist bei dem Dach eben auch das Thema, das ist zwischen zwei Leuten. Dann sage ich, dann geht dein Dach kaputt, das musst du mir bitte auch schriftlich geben, okay. Aber wie auch erwähnt, wenn dann die PV-Anlage abrauscht, weil das ganze Dach spröde ist, dann sind wir wieder im anderen Thema. Gut, Vorsatz, Haken. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob es schief geht, aber man sich es grob vorstellen könnte, oder es zumindest eine der Optionen ist, dass es schief geht, sind wir im Bereich der Fahrlässigkeit. Fahrlässig, das Wort sagt es ja an sich schon. Fahrlässig ist, wenn Sie einen Lückentext falsch ausführen, ist auch fahrlässig. Dann müssen Sie sich der Folgen auch bewusst sein. Es kann aber richtig sein. Also fahrlässig ist für einen Multiple-Choice-Test nicht zu lernen, einfach wild anzukreuzen. Dann kann es schief gehen. Sie können aber auch durch Zufall das richtige Feld angekreuzt haben.
Sie wollen nicht, dass der Schaden eintritt, aber es besteht eine nicht geringe Chance, dass er es tut. Und aufgrund Ihrer Ausbildung war Ihnen auch einigermaßen bewusst, dass diese Chance besteht. Wenn Sie es dann dennoch tun, handeln Sie fahrlässig.
Also nehmen wir den Multiple-Choice-Test nochmal, um die beiden Bilder aufzubauen. Sie wissen, die Antwort A ist richtig, kreuzen aber C an. Das ist Vorsatz. Grob fahrlässig ist, Sie kennen die Antwort nicht, sind aber der Ansicht, B und C ausschließen zu können, entscheiden sich aber trotzdem für B und C. Das heißt, es könnte gut gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, Und reine Fahrlässigkeit ist, sie haben einfach überhaupt nicht gelernt und kreuzen wild an. Und man muss zumindest als eine Option in Kauf nehmen, dass es schief geht. Ist das grob von den Bildern abbildbar? Und diese drei Felder sind die, auf die Sie aufpassen müssen. Da ist das Thema gerade strafrechtliche Handlung ein Thema, wo man aufpassen muss, wenn man von Haftung redet. Transportieren wir das mal wirklich klassisch in Veranstaltungswesen rein. Mhm. Wolltest du ergänzen? Oder
ja, nicht? Ich wollte nur insofern ergänzen, weil wir haben ja jetzt hier auch die zivilrechtlichen Vorschriften dastehen. Sie müssen sich bitte auch eins immer vor Augen führen. Es gibt in Deutschland eine Trennung zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Das bedeutet, nur weil Sie zum Beispiel strafrechtlich freigesprochen wurden, kann es immer noch sein, dass Sie zivilrechtlich zu Schadensersatz verurteilt werden. Andererseits bedeutet eine strafrechtliche Verurteilung nicht zwingend, dass Sie zivilrechtlich in der Haftung sind. Also die beiden bestehen nebeneinander. Kann aber trotzdem sein und kommt auch oft genug vor, dass Sie vor zwei verschiedenen Gerichten stehen, wenn es zu einem Haftungsfall kommt.
Das ist eines der wenigen Themen, wo USA und Deutschland doch ähnlich ticken, obwohl es trotzdem sehr unterschiedliche Rechtssysteme sind. O.J. Simpson, wenn es einem noch was sagt, strafrechtlich freigesprochen, zivilrechtlich verurteilt. Ja, der Unterschied bei uns ist, man kann nicht sagen, du bist eigentlich per se schuld im Zivilrecht und strafrechtlich bist du freigesprochen worden, sondern nehmen wir einen klassischen Fall, das Licht ist ausgegangen, ist das der Akku oder soll das sein? Also mir wurscht, aber um das zu transportieren, nehmen wir wieder die Notwehr. Die Notwehr ist so ein schönes Thema, wo man es gut erklären kann. Notwehr ist diejenige Handlung, die notwendig und verhältnismäßig ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem Dritten abzuwenden. So. Wer in Notwehr handelt, handelt nicht strafbar. Das heißt, Sie hauen jemanden auf die Nase in Notwehr, dann sind Sie strafrechtlich nicht zu belangen. Es kann aber sein, dass danach die Krankenkasse des Geschädigten sagt, ja, strafrechtlich alles safe, aber wir hätten trotzdem gern das Geld von dir, weil du bist der Verursacher des gebrochenen Nasenbeins. Dafür gibt es Haftpflichtversicherungen. Punkt. Aber das ist eine andere Geschichte. Also wir wollen Sie vor Gefängnis bewahren. Alles andere brauchen Sie eine Veranstalterhaftpflicht. Kommen wir drauf.
Kommen wir noch im Detail.
Transportieren wir also mal die Bilder von der Multiple-Choice-Frage in die Veranstaltungswirtschaft rüber. Ich habe die grobe Fahrlässigkeit, den Vorsatz schon skizziert, aber ich gehe noch mal ein paar Beispiele weiter. Ich habe von den Safeties gesprochen. Vorsatz ist auch, wenn Sie es nicht aktiv tun, sondern wenn Sie es aktiv ignorieren. Safeties, ich hänge es trotzdem hoch, obwohl ich weiß, dass es nicht zulässig ist. Es kann aber auch die Nichthandlung sein. Ich weiß, dass ein Notausgang defekt ist oder versperrt oder verstellt ist. Es ist mir aber egal. Das ist auch Vorsatz. Sie wissen von dem Makel und Sie handeln nicht. Vorsatz ist nicht, wenn Sie jemanden einen Auftrag geben und sagen, sorry, dass die Tür zu ist, geht nicht, die muss bitte aufgesperrt werden. Kümmert euch sofort drum und derjenige, den Sie beauftragt haben, tut es einfach nicht. Dann sind Sie als Veranstaltungsleiter nicht dafür haftbar. Das soll jetzt nicht heißen, man kann Sachen so, sondern es geht schon um die Ernsthaftigkeit. Aber wenn Sie zuständig sind und Sie beauftragen zum Beispiel jemanden vom Sicherheitsdienst, dass er die Tür aufsperrt und haben das auch dokumentiert, dass Sie das veranlasst haben, dann sind Sie nicht im Vorsatz oder in der Fahrlässigkeit drin. Der das nicht gemacht hat, um das jetzt in die Kausalkette weiterzubringen, ist nicht zwingend im Vorsatz drin, weil dem kann man jetzt nicht unterstellen, dass er sich überhaupt bewusst war, wie schlimm das ist, was er tut. Das sind dann so Sachen, die, aber man ist nicht mehr in dem Bereich, es sind Menschen gestorben, weil ein Notausgang zu war und sie haben den nicht persönlich aufgesperrt. Ja? Wir sind dann irgendwann, kennt jemand den Befehlskreislauf? So gibt es auch im BWL-Bereich und so. Der letzte Punkt eines Prozesses ist die Kontrolle. Man kann schon sagen, so nach 2-3 Stunden sollte man auch selber mal nochmal vorbeilaufen. Aber man kann nicht sagen, Sie haben nicht sofort selber gehandelt, sondern wenn man den Auftrag erteilt, kann es sein. Also, Sie wissen von der versperrten Tür und machen einfach nichts. Dann ist das Vorsatz. Weil dann haben Sie vorsätzlich eine Nichthandlung durchgeführt. Sie haben eine potenzielle Gefahr vorsätzlich nicht aus dem Weg geräumt. Und das ist was, das sollten Sie sich immer davor bewahren. Da gibt es kein Argument und keinen Grund, keine wirtschaftlichen Erwägungen, keine Kostengründe, dass Sie das nicht tun. Weil Vorsatz, da rettet Sie niemand mehr vor Gericht. Das ist wirklich ein Punkt, den sollten Sie vermeiden. Aber jetzt keine langen Gesichter. Wir reden eigentlich von was menschlich Selbstverständlichem. Wir reden von offenen Kabeln, wo der Funken schon spritzt. Wir reden von, boah, ey, der hat Bühnenfeuerwerk dabei. Das hat weder eine BAM-Nummer, noch haben die einen Feuerwerker dabei, noch hat irgendjemand eine Ahnung, was das macht. Ach, scheiß drauf, das wird schon geil. Wir reden von, keine Ahnung was, wir führen keine Eingangskontrollen durch, obwohl der eine den Säbel dabei hat. Also alles, was vorsätzlich sichtbar ist, das macht man mit klugem Menschenverstand nicht, sondern es ist wirklich, wenn niedere Beweggründe, und niedere Beweggründe können Kostenersparnis sein, jemanden veranlassen, etwas zu tun. Gut. Machen Sie alle nichts, sind alle vernünftige Menschen, gehen wir in den Bereich Fahrlässigkeit. Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit. Möchtest du kurz auf den Unterschied eingehen?
Im Grunde, Fahrlässigkeit ist das außer Acht lassen wesentlicher Punkte, die zur Vermeidung des Schadens geführt hätten. Grobe Fahrlässigkeit ist nochmal eine Schippe drauf, die steht so zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit. Und das ist das ja im Grunde außer Acht lassen des Offensichtlichen. Es müsste Ihnen einleuchten, dass das zu einem Schaden führen kann. Sie wollen zwar nicht, dass es zu einem Schaden führt, aber einmal hingeschaut und Ihnen war bewusst, das muss schief gehen.
Nehmen wir eine Kabelbrücke. Ich versuche, Themen aufzuholen, die jetzt bei allen kleinen Gebinden irgendwo vorkommen. Sie haben eine Kabelbrücke und im Rahmen einer Begehung laufen Sie drüber und sagen, puh, die ist aber ganz schön, die ist ja jetzt schon rutschig. Wenn es regnet, wird es aber scheiße. Und laufen weiter. Ja? Das ist eine grobe Fahrlässigkeit. Eine grobe Fahrlässigkeit ist, weil Ihnen eigentlich schon bewusst ist, dass eine der Optionen ist, dass es schief geht. Multiple Choice, haben wir gerade gesagt. Eine einfache Fahrlässigkeit, so witzig das klingt, ist, wenn Sie da überhaupt nicht hingehen. Dann kann man unterstellen, Sie wussten, dass Kabelbrücken im Einsatz sind. Da hätte man dran denken können. Aber es war nicht zwingend sofort offensichtlich, dass das zu einem Thema wird. Und das sind Abwägungen, da wird im Strafrecht wenig rumkommen. Also bei der groben Fahrlässigkeit ist, wie gerade erwähnt, schon noch ein heikles Thema. Das heißt grundsätzlich schon, Ihnen war einfach bewusst, dass eine der Optionen ist, dass es nicht ideal ist. Ab jetzt nach hinten, und auch da reden wir von logischem Menschenverstand. Also Vorsatz, haben wir schon gesagt, ist ja wirklich, das sollte eigentlich überhaupt keiner machen, der sich mit seinem Job identifiziert. Die grobe Fahrlässigkeit ist einfach aus Hektik, Zeitnot, sonstigen vernachlässigen Sie einfach gelerntes Wissen. Die zwei Dinge, da müssen Sie aufpassen. Das ist strafrechtlich schwierig.
Nicht nur strafrechtlich, sondern auch zivilrechtlich.
Zivilrechtlich. Ab der Fahrlässigkeit muss man davon reden, dass dann, und wir haben vorhin mal so von 50-50-Themen gesprochen, da stehen dann auch Richter da und sagen, naja, das Inverkehrbringen einer Veranstaltung bringt per se einfach mal Gefahren mit sich und man kann nicht für alles zuständig sein, da sein. Ein Richter wird da in der Regel das Gesamtbild bewerten. Sprich, stehen Sie da und sagen, ja, da ist jetzt halt einer hingefallen, tut mir leid, woher hätte ich es wissen sollen? Und der Richter sagt, hatten Sie ein Sicherheitskonzept, haben Sie Rundgänge gemacht, haben Sie, und Sie sagen, nö.
Dann sagt der Richter aber hauptsächlich dann sagen, wenn er weiß, wie Ihr Ausbildungsstand ist, wie er annehmen kann, wie sehr kennen Sie sich mit Veranstaltungen aus. Das ist leider so, je besser man sich auskennt, umso eher handelt man fahrlässig, wenn man was außer Acht lässt.
Also, da sind wir bei dem Thema, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich hatte nicht mal ein Sicherheitskonzept als Veranstaltungskaufmann, sind wir schon wieder in der Grobfahrlässigkeit. Wenn Sie sagen, ich habe zu keiner Zeit Rundgänge im Gelände gemacht, sagt der Richter, okay, warum denn nicht? Und dann kann man sagen, weil wir höhere Prioritäten hatten, wir hatten zu der Zeit Einlass, ich brauchte das Personal woanders, das ist so eine Abwägung, aber da bewegen Sie sich schon in die helle auf die helle Seite der Macht. Ja? Weil da sind wir im Bereich der Argumentation. Da kann man sagen, ja, wir haben die Rundgänge ab eine Stunde nach Einlass geplant gehabt, weil dann hätte sich die Situation vorne am Einlass entspannt. Das sind Sachen, die sind argumentativ. Ja? Und da sind Sie einfach immer auch im saubereren Bereich drin. Da kommt es nur darauf an, wie Sie auch dokumentieren, dass Sie im Gesamten den Blick auf das Thema schon hatten, aber halt in der einen Sparte es mal schiefgelaufen ist. Weil, auch das wissen Richter, der Alltag und das Leben an sich bringen Gefahren mit sich. Und man kann nicht sagen, man ist nur, weil man jetzt Veranstalter ist, für alle diese Gefahren zuständig. Wir haben vorhin mal gesagt, auf Veranstaltungen werden Menschen sterben. Auch auf ihren irgendwann vielleicht. Wir bewegen Menschenmassen. Und im Endeffekt, manch einer von Ihnen hat dann bei so einer Veranstaltung kumuliert eine Kleinstadt. Und in einer Kleinstadt hat auch mal einer einen Herzinfarkt. Das sind Dinge, die passieren können. Und da kommen dann tatsächlich immer Ideen wie, ja, wenn ich da keine AED hingestellt habe, dann könnte ich, nö. Solange Sie irgendmal sich mit dem Thema beschäftigt haben, was passiert, wenn ich einen medizinischen Notfall habe, klar, dafür haben wir Sanis. Dann ist da erstmal ein Haken dahinter, weil man kann von Ihnen nicht verlangen, dass Sie deren Arbeit noch bis ins Detail überwachen und dann noch sagen, und dann brauche ich noch 12 AEDs und ich brauche noch irgendein Krankenhausbett und so weiter. Sondern wichtig ist, das Thema, mit dem Thema hat man sich beschäftigt, es gab einen Prozess dahinter und es ist in dem einen Fall jetzt mal schiefgelaufen. Das passiert. Gut. Konnten wir zum Thema Haftung da jetzt hier mit den Bildern mal abholen, wie wir diese Staffelung überhaupt haben? Ist jemand noch nicht so ganz in seiner Welt angekommen?
Gut. Machen wir dann gleich durchaus mal einen Beispielsfall, den wir hier drin haben, aber zunächst, ich komme nun mal aus der zivilrechtlichen Schiene, das Gleiche gibt es auch im Zivilrecht. Ziemlich genau so, wie Thilo es gerade beschrieben hat. Das ist die sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Kennen Sie vielleicht auch von zu Hause, wenn Sie zur Miete oder in elterlichem oder eigenem Eigentum wohnen und es geht darum, vor Ihrem Haus ist Schnee. Im Moment schwer vorstellbar, aber nehmen wir mal an, da liegt Schnee. Sie sind verpflichtet, den wegzuräumen. Gibt es genug Satzungen in allen Gemeinden, die sagen, der Schnee muss weg. Jetzt stürzt jemand vor Ihrem Haus. Wer ist da in der Haftung? Die Gemeinde, der Bürgersteig gehört, oder Sie, die den Schnee nicht weggemacht haben? Und da hat man im Zivilrecht diesen Grundsatz der Verkehrssicherungspflicht eingeführt. Wenn ich eine Gefahrenquelle schaffe, dann muss ich auch dafür sorgen, dass diese Gefahr bei niemand anderem eintritt.
Und das können wir wieder schön in die Staffelung reinbringen. Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Fahrlässigkeit. Wenn es in der Früh um 6 Uhr... Eine Frage?
Es hieß jetzt gerade, wenn ich eine Gefahr schaffe, aber ich sage ja jetzt nicht, wo es heute um 8 Uhr schneit. Wenn ich jetzt sage, ich bin im Urlaub, keine Ahnung, Skiurlaub, das Haus gehört dann hier.
Da kommen wir, dann, ich beantworte dann gleich mal, also, die Gefahr können Sie ja auch passiv schaffen, das kläre ich gleich auf. Vielleicht, ja. Wenn es nicht beantwortet, kommen wir gleich darauf zurück. Um 6 Uhr früh fällt dort jemand hin. 6 ist schon mal so eine magische Zeit, wo man sagen kann, da kann man nicht jedem unterstellen, dass er schon wach ist. Ja? Dann sind wir beim Thema, dann heißt es ja, okay, hätte man jetzt wirklich damit rechnen müssen, dass um 6 Uhr früh ich mir einen Wecker stelle, um den Gehsteig zu machen? Nee, dann sagt man auch, wenn man um 6 Uhr früh nach Schneefall unterwegs ist und da überall auch die Straßenbahnen fahren, überall gelbes Licht, Leute mit dem Schneepflug, ja, dann muss ich mich auch vorsichtig bewegen. Aber wenn es jetzt um 10 Uhr passiert, wo man sagen kann, da sollte der normale Mitteleuropäer schon wach sein und sollte auch schon mal zum Fenster rausgeschaut haben, dann kann man sagen, dann hätten Sie tätig werden müssen. Und man kann es weiterspinnen, wenn ich...
Dieser letzte Satz hier. Nicht jedes Unglück im Zusammenhang mit einer Verkehrssicherung ist Unrecht. Genau das.
Ganz kurzer Einschub. Wir machen bis 11.30 Uhr. Ihr kriegt danach eure Pause. Der Unterricht geht erst um 12 Uhr weiter in beiden Klassen. Okay?
Panische Blicke bei manchen.
Ja, ich will aber
gut. Dass es jetzt unruhiger wird. Hat irgendjemand gerade einen wichtigen Podcast aufzunehmen oder so, wo er mit der Pause gerechnet hat, dann muss er sich jetzt melden. Ansonsten, gut. Also, das ist der Vorsatz. Um 10 Uhr stehen Sie immer noch im offenen Bademantel, Sie lassen alles hängen, haben in der Hand einen Kaffee und sagen, die Oma vom Nachbarhaus, die hat aber einen Sturz hingelegt, leck mich am Arsch. Vorsatz. grobe Fahrlässigkeit, es schneit noch und weil es ihnen in ihren Kram passt, weil sie eh gerade aufs Klo mussten nachts, also sie kommen auch mal in das Alter, wo das so ist, kehren sie den Bordstein und sie wissen, es schneit aber noch. Und dann fertig, dann kann man sagen, da hätte man damit rechnen müssen, dass es weiterhin drauf schneit. Das sind so Themen, da variiert es dann nach hinten. Und die Fahrlässigkeit ist zum Beispiel tatsächlich, aber das zeigt schon, wie sanft die nach hinten ausgleitet. Sie fahren während dem Winter in Urlaub und haben keine Vorsorge getroffen für den Fall, dass es schneit. Dann ist das ein Thema, da wird nicht sofort der Richter sagen, sie sind schuld wie die Hölle, sondern wird man sagen, naja, war es zuzumuten, war es verhältnismäßig, hätte man dem Nachbarn einfach Bescheid sagen können und der macht, ist ja so ein typisch deutsches Thema, wo dann ne, genau an der Grundstücksgrenze des Schippen aufgehört wird, hätte man da Vorsorge treffen können. Aber dann sind wir wieder in der Abwägung. Gut, haben wir mit dem Bild des Schneeschippens hier auch alle abgeholt, weil das ist für Veranstaltungen ja auch ein Thema. Also in München hat mal eine größere Veranstaltung wegen sowas nicht stattgefunden, da gibt es bis heute Ärger. Schneefall ist einfach ein Thema, das man berücksichtigen muss. Hier der Herzog aus Herzogenaurach.
Sie hatten vorhin das Thema Sanitäter kurz angeschnitten. Ja. Wer darf denn auf einer Veranstaltung den Sanitätsdienst übernehmen? Muss das eine Hilfsorganisation sein oder prinzipiell jemand mit Ausbildung im Sanitätsbereich, also zum Beispiel ein San-AB oder?
Eine sehr gute Frage, aber es ist um die Verhältnismäßigkeit. Grundsätzlich können Sie argumentieren, in einer Veranstaltung mit einer niedrigen Gefährdungsstufe können Sie sagen, ich habe betriebliche Ersthelfer, die haben auch eine Ausstattung, ich habe dahinter eine Meldekette hinterlegt. Ja? Dann zeigen Sie, Sie haben mit organisatorischen Maßnahmen Fürsorge getroffen. Was nicht funktioniert, ist tatsächlich dieses, ich kümmere mich gar nicht drum, weil ich habe hier ein paar Leute, die haben einen Führerschein und deswegen wahrscheinlich einen Erste-Hilfe-Kurs. Das funktioniert nicht. Sie können aber sagen, ich habe hier Leute, die sind betriebliche Ersthelfer, also haben ein bisschen mehr Ausbildung. Da gibt es eine Alarmierungskette, eine Meldekette dahinter. Die haben auch Material dafür und es ist dann geregelt, wie die Rettungskette weiterläuft. Dann haben Sie eine sichergestellte Überbrückung des therapiefreien Intervalls, wie es so schön heißt. Das funktioniert aber zum Beispiel schon wieder nicht, wenn Sie sagen, ich habe hier eine Großveranstaltung mit 5000 Leuten und ich habe hier zwei Leute, die haben hier so ein Verbandpäckchen, ja, hier so vom Chibo, so groß und am Gürtel. Das ist von der Verhältnismäßigkeit abhängig. Aber es muss nicht, also man kann es entweder, ähnlich wie beim Sicherheitsdienst, über die Besitzdienerschiene laufen. Sie können sagen, ich habe im eigenen Betrieb Leute, die qualifiziert sind. Wenn Sie einen externen beauftragen, dann muss der aber, das sind wir im Gewerberecht, grundsätzlich dazu berechtigt sein, die Leistung anzubieten. Ja? Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Da gibt es privatwirtschaftliche Anbieter und so weiter. Dahinter gibt es dann aber auch so gewisse, das nennt sich Maurer-Algorithmus, kommt aus Köln, hat sich mal einer so eine Excel-Tabelle einfallen lassen, wo man Werte eingibt und unten purzelt was raus. Ist im Endeffekt immer eine Frage von, da sind wir beim Thema der Verantwortungsübertragung. Wenn Sie jemanden beauftragen, machst du mir den Sanitätsdienst, hier sind alle Infos, die du brauchst, und der sagt, jo, mache ich für 5000 Euro. Sie sagen, jo, mach. Dann ist damit für Sie das Thema raus, weil Sie müssen sich darauf verlassen, dass er es richtig tut. Sie sind jetzt nicht dafür, das ist mir auch grob fahrlässig, wenn Sie dann sehen, der hat auch nur einen Menschen, schlimmstenfalls deutsche Sprache nicht mächtig, hat hier einmal Hansaplast, Blasenpflaster dabei, dann müssen Sie irgendwann sagen, du, ich glaube, da passt irgendwas nicht. Aber solange das so ausschaut, als ob das Hand und Fuß hat, sind Sie raus, weil dann ist er in der Durchführungsverantwortung. Ja? Immer im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Also so ein klassischer Tag der offenen Tür kann man sagen, ich habe eh betriebliche Ersthelfer, also wenn ein Schulhaus das macht, ich weiß nicht, Schulsanitätsdienst wird es hier nicht geben, aber da gibt es wahrscheinlich ein paar Lehrer.
Es gibt einen Schulsanitätsdienst, der wird von Lehrern und Schülern gemacht, Tatsache. Aber die ersetzen natürlich nicht den Rettungsdienst, den ich als Lehrer in der Verantwortung
habe. Ja gut, dass sie nicht bis zur Reha durcharbeiten, das ist mir klar, aber grundsätzlich kann man dann sagen, wir haben ein geregeltes System und den kann ich dann auch systemgerecht beim Tag der offenen Tür anwenden.
Aber genau dieses Thema, gerade zum Beispiel bei Klassenfahrten, dass die Lehrer, die auf Klassenfahrten gehen, mit Schülern nachweisen müssen, dass sie in der Lage sind, Erste Hilfe zu leisten. Das heißt, wir brauchen eine Sanitätsausbildung, aber wir müssen in der Lage sein, Erste Hilfe zu leisten.
Genau.
Gehe ich mit ihnen die Ortroute durch die Alpen, ja, dann muss ich wahrscheinlich mehr Vorkehrungen treffen als das.
Genau, Verhältnismäßigkeit. Frage beantwortet? Gut. Haftung.
Schauen wir uns noch das Beispiel hier kurz an, um das einfach mal abzurunden am spezifischen Beispiel. Das hier ist ein Fall, der ist tatsächlich so geschehen. Es geht um eine Messe. Gut, da kommen wir beide thematisch her, aber das kann auch bei anderen Events entsprechend anwendbar sein. Während der Messe brennt es in der Nacht in einer der Hallen. Ursache ist ein ganz spezifischer Stand eines Ausstellers. Der hat sich, was bei Messen ja üblich ist, einen Stromanschluss geben lassen. Und zwar drei reguläre Standardstromanschlüsse. Die haben ihm natürlich nicht gereicht, um den ganzen Messestand zu betreiben. Aber man ist ja erfinderisch und deswegen hat er eine durchaus spannende Konstruktion aus bis zu 10 bis 11 Dreifachsteckdosen gebaut. An einem der Stromanschlüsse hing sein Getränkekühlschrank, am zweiten die Kaffeemaschine und am dritten hat er dann seine Standbeleuchtung angeschlossen. 15 Halogenstrahler zu je 100 Watt. Das wird heiß über die Dauer. Das war auch hier so, die Kabel haben sich entsprechend erhitzt, sind durchgeschmort, Halle brannte. So, durch den Brand kam es zu Löscharbeiten in der Halle und jetzt war der Eigentümer der Halle auf der Schiene, dass er gesagt hat, mit den Leuten, die die Messe veranstalten, stehe ich gut. Mit denen habe ich oft gut genug Geschäfte gemacht. Ich weiß, das sind ganz seriöse Veranstalter. Ich will mein Geld, meinen Schadensersatz von der Person, die das wirklich verschuldet hat. Ist nachvollziehbar. Nach deutschem Recht leider nicht möglich. Das ist etwas, was Sie sich bitte merken müssen. Es gibt hier zwei Ansatzpunkte. Das ist ein Begriff, den Sie sich mal merken können, Hauptmietverhältnis, Untermietverhältnis. Der Halleneigentümer vermietet an den Veranstalter die Halle. Der Veranstalter vermietet einen Teil der Halle an den Aussteller. Ein Hauptmietvertrag, ein Untermietvertrag. Und es ist stehende deutsche Rechtsprechung, ich darf die jeweiligen Verantwortlichkeiten aus dem einen Vertragsverhältnis nicht aufs andere abwälzen. Also ich kann jetzt nicht als Vermieter, als Halleneigner sagen, ich will was vom Untermieter, sondern der muss sich an den Veranstalter wenden, der muss sich an den Aussteller wenden.
Messeleute, nochmal kurz die Hand heben. Das ist der Grund, warum wir keine Unteraussteller haben, sondern Mitaussteller. Ich hoffe, Sie haben das so. Auf den Anmeldungen gibt es normalerweise ein Feld mit Aussteller. Warum? Weil wir dann mit dem auch ein unmittelbares Vertragsverhältnis haben. Sonst wäre ein Unteraussteller der Mieter vom Aussteller. Und Sie hätten als Veranstalter die Kette länger, sondern Sie als Veranstalter, selbst wenn der zum Beispiel was falsch baut, müssten Sie an den Aussteller und der Aussteller an den Untermieter. Deswegen ist es ein Mitaussteller und kein Unteraussteller. Wichtiger Punkt.
Das Einzige, was geht, ist, das sehen Sie hier an der Seite, Schadensersatz nach unerlaubter Handlung. Und da kommt es jetzt wieder drauf an, war das vorsätzlich oder fahrlässig? Bei dem Fall war es relativ klar, dass die Richter gesagt haben, das war zumindest fahrlässig.
Und das ist ein Thema, was hier auch, ich mache nur schon mal die nächste Folie als Ankündigung, um uns selber unter Druck zu setzen. Thema Gefahr bringt jemand in den Verkehr, wenn Sie einen Beteiligten einer Veranstaltung haben, der ohne ihr Wissen übrigens eine Gefahr in Verkehr bringt, sind wir wieder beim Haftungsthema von dem. Dann müssen wir wieder unterhalten, hätten sie das wissen müssen? Aber auch Richter wissen, dass man als Veranstalter nicht über alles auf dem Veranstaltungsgelände informiert sein kann. Also ich selber, in dem Fall mal nicht mit ihm, sondern mit dem Anwalt von der Versicherung, saß mal wegen einer rutschigen Rampe in einem Notausgangsbereich. Und dann ging es auch zum Schluss dran, musste der Veranstalter damit rechnen, dass wegen Morgentau, wegen der Gehbewegungseinschränkung des Geschädigten und so weiter, nee, grundsätzlich, wer auf eine Veranstaltung geht, hat auch nochmal eine Eigenverpflichtung. Das sind alles Sachen, die noch mit reinfallen. Also wir sind eben nicht, wie für mich ist die Tomate immer noch legendär, wir hatten mal das Thema, weil eine Tomate in einem Gang lag, die ist aus irgendeiner Semmel rausgefallen, da ist eine Omi drauf ausgerutscht, wirklich traurig. Aber das ist nichts, wo man sagen kann, man muss als Veranstalter ständig im Hut sein, ob irgend, und wenn quasi das Salatblatt fällt, es im Flug noch abfangen, das ist nichts. So, das aber mal zu dem Thema. Gut, jetzt kommen wir mal zu dem, was uns von der Haftung erlösen kann.
Genau, wie kann ich es ab... Und da tatsächlich war in den Fragen drin, Terrorversicherung. Weißt du, was eine Terrorversicherung ist?
Terrorversicherung gab es tatsächlich mal.
Gibt es noch.
Beziehungsweise gibt es noch. Können sie aber eigentlich, schwieriges Kapitel, weil die Terrorversicherung versichert ihre Veranstaltung nur, wenn Terror unmittelbar auf die Veranstaltung einwirkt. Wir haben aber gelernt, dass Terror in der höheren Wahrscheinlichkeit sekundäre Gefahren auslöst.
Naja, ich habe da entsprechend recherchiert dazu und habe festgestellt, dass wenn man das mal recherchiert, man sehr schnell dahinter kommt, dass im Jahr 1854 die HMS Terror zusammen mit ihrem Schwesterschiff, der Erebus, England verlassen hat, um die Nordwestpassage zu finden. Die sind da dort eingefroren. Nach 3 Jahren hat niemand mehr was von denen gehört und erst 2016 wurde die HMS Terror wiedergefunden. Daher, Terrorversicherungen machen nur dort Sinn, wo es richtig kalt ist.
Das war jetzt so der humoristische Einwurf. Ich sehe schon, wir haben sie da jetzt nicht ganz abholen können. Ich finde es gut.
Gut, aber die Sache ist, wie du es gerade eben richtig gesagt hast, Terrorversicherungen sind Sachversicherungen. Und die machen für sie Sinn, wenn sie selber eine Veranstaltungsstätte haben. Die muss aber in der Nähe eines terrorgefährdeten Gebäudes oder mehrerer sein oder selber im höheren Maße terrorgefährdet. Ansonsten ergibt das wenig Sinn.
Und deswegen eine Veranstalterhaftpflicht sollte jeder von ihren Arbeitgebern oder Ausbildern haben, auch für sie. Und das ist ihr Recht, wenn sie dort in Amt und Würden sind, es sich mal zu erkundigen, weil das ja auch sie mit absichert. Eine Veranstalterhaftpflicht geht auf dieses ganze Thema, es ist was passiert, wir sind im Zivilrechtlichen und man will Geld von uns oder mir und dann tritt die Versicherung ein. Das ist absolut wichtig, das sollte jeder haben. Und lassen Sie sich nicht mit, ja, wir haben eine Berufshaftpflicht und es wird schon und so, sondern es geht um die spezifische Veranstaltung. Eine Terrorversicherung aber nochmal, das sind immer Höhen und Tiefen. Also so 2015 bis 2018 hat jeder gefragt, ich will eine Terrorversicherung für die Veranstaltung. 20 bis 24 wollte jeder eine Seuchenversicherung. Wir hatten vieles davon, ich kann Sie beruhigen, wir hatten eine Seuchenversicherung. Aber SARS-CoV-19 stand zufälligerweise nicht in der Auflistung der versicherten Risiken. Also ist die schon wieder nicht eingetreten. Terrorversicherung ist genau dann, wenn auf ihrer Veranstaltung oder in unmittelbarer Nähe sich einer in die Luft sprengt oder durchdreht oder irgendwas Sonstiges. Aber, und das sind wir auch beim Thema, Veranstaltungen sind durch Terror ja sekundär viel mehr betroffen. Wenn wie 9-11 kein Flugzeug startet, dann brauchen sie keine internationale Veranstaltung durchführen. Wenn der Zugverkehr eingestellt wird oder der öffentliche Personennahverkehr wie in Paris, weil man sagt, wir müssen die Lage einfrieren, dann kommt keiner auf ihre Veranstaltung, aber die Versicherung sagt, ja, sie hätten ja aufmachen können. Also diese ganzen extrem spitz spezialisierten Terror-Ding ist die Entscheidung ihrer Arbeitgeber oder irgendwann von ihnen, aber mit Vorsicht zu genießen.
Generell kommt es bei jeglicher Art von Veranstaltungen darauf an, dass Sie einfach diesen 3 Schritten folgen und sich überlegen, brauche ich eine spezifische Versicherung, ja oder nein. Als allererstes machen Sie die Risikoanalyse. Welche Schadensquellen gibt es? Und wie hoch ist überhaupt die Eintrittswahrscheinlichkeit? Also Terror, muss ich wirklich damit rechnen, dass ein Terroranschlag bei mir stattfindet? Als nächstes Risikocontrolling. Was kann ich selber tun, um zu verhindern, dass der Schaden eintritt? Wie sehr kann ich hier meine Mitarbeiter mit einspannen? Und als letztes gibt es dafür eine Versicherung. Und da analysieren Sie mal, wie sind die Kosten und welches Risiko ist konkret versichert. Das ist nämlich oft genug die Frage, Stichwort Seuchenversicherung. War wirklich so, dass es da höchstrichterliche Entscheidungen gibt, dass bestimmte Klauseln in den allgemeinen Versicherungsbedingungen Covid ausgeschlossen haben. Am Ende vom Tag werden Sie auf eine Handvoll Versicherungen kommen. Und wirklich sinnvoll ist eigentlich nur die zweite. die brauchen Sie auf jeden Fall. Die Veranstalterhaftpflicht, weil die umfasst Personen- und Sachschäden nicht nur im Kontext Ihrer Veranstaltung, sondern in gewissem Umfang auch außenrum, nämlich durch Ihre Veranstaltung verursacht. Und damit, es gibt so viele Unwägbarkeiten, damit sind Sie eigentlich auf der sicheren Seite.
Und wenn Sie irgendwann als Freelancer loslegen wollen nach Ihrer Ausbildung, schließen Sie auch so eine für sich ab. Weil da sind wir schon in dem Thema, diese Legenden, du haftest bis zu deinem Privatvermögen, wenn Sie als Einzelperson, als eingetragener Kaufmann, Einzelunternehmen tätig sind und Sie haben keine Versicherung, dann sind wir schon irgendwo beim Thema, dass das Häusle weg ist. Das ist dann aber ganz ehrlich nicht das Drama des Berufs, sondern ein Mangel an Organisation, weil eine Haftpflicht sollte bis zum Obstverkäufer jeder haben, weil selbst da kann sich einer am Apfel verschlucken.
Von den sonstigen drei, eine weitere macht noch wirklich Sinn, nämlich die Elektronikversicherung. Die macht aber nur Sinn, wenn Sie eigenes, teures Equipment haben und bei Veranstaltungen mit umziehen.
Also klassisch entweder Transportschaden an Elektronik oder Blitzschlag. Sie haben dort einen größeren Sachschaden.
Genau.
Das ist ein Thema, was Sie auch berücksichtigen sollten, weil aber da sind wir jetzt wirklich ja nur in wirtschaftlichen Belangen und nicht in Haftungsfragen.
Vandalismus, dergleichen mehr. Das ist die nächste, können wir überspringen. Genau. Das ist so die Abwägung. Also die jetzt nicht, aber das war, wie schließen Sie solche Versicherungen
ab? Gut.
Gut.
Eine Frage hätte ich noch.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden? Die Terrorversicherung hat dann praktisch eigentlich nur auf den wirtschaftlichen Schaden des Veranstalters oder Folgeschaden des Veranstalters abgezielt, oder? Ja. Nicht auf Sach- und im Endeffekt Teilnehmerschäden.
Die waren ja durch die Veranstalter. Es gab, aber es gab tatsächlich, weil wir sind beim Thema. Wenn sich auf Ihrer Veranstaltung jemand in die Luft sprengt, dann sollten Sie einen Plan haben, wie die Menschen da rauskommen. Aber Ihre Verantwortung ist es nicht, quasi eine bombensichere Glocke zu entwickeln, die Sie über einen potenziellen Attentäter stülpen, dass das nur verpufft, sondern das passiert, wenn Sie dann, und dann sind wir wieder in der Durchhaftung, es sprengt sich jemand in die Luft und die Leute kommen nicht raus, weil sie keine Notausgänge haben. Dann sind Sie für die Sekundärfolgen. Aber das primäre Ereignis gehört tatsächlich zu den Dingen, wo ein Richter sagt, weil wo hört es denn auf? Dann müssen Sie irgendwann sagen, es könnte ein Meteorit genau in dem Moment, also die Wahrscheinlichkeit wird anders gesehen. Also die Terrorversicherung geht tatsächlich nur auf die Sachschäden als Veranstalter. Alles andere sind wir wieder im Bereich der Haftpflicht oder auch staatlicher Vorsorge. Das wird zwar ab und zu vergessen in dem Land, aber es gibt ja auch Opferschutz in dem Land, was darauf geht. Aber das Problem ist eben, das, und es war damals auch 2015 bis 2018 eine Diskussion, dass man gesagt hat, eine Terrorversicherung müsste doch eigentlich auch Schadensminderungstätigkeiten eintreten. Also normalerweise zahlt eine Versicherung oft auch Themen, also wo ich sage, na, ich will einen Schaden mindern, und dann hat man hier diese Merkel-Legos überall aufgestellt, wie sie hießen. Und dann hat man gesagt, das muss doch jetzt meine Terrorversicherung zahlen. Das ist nicht der Fall, weil die Terrorversicherung sagt, lass den LKW da durchfahren und dann zahlen wir. Und allein das zeigt schon, dass man das Thema kritisch durchleuchten sollte als Veranstalter, weil was habe ich denn wirklich für, also ich habe ganz viele Probleme, wenn ein LKW durch den Weihnachtsmarkt läuft, aber ist dann mein Problem, dass ich dann die Bude ersetzt kriege? Also das sind so Sachen, und witzigerweise, das wird leider dann auch ein bisschen makaber manchmal, aber das zahlt ja zum Schluss übrigens auch die Kfz-Haftpflichtversicherung des LKWs, auch wenn er geklaut worden ist. Das sind, also Versicherungsrecht wird ja echt diffizil. Und da sollte man einfach gucken, dass man sich nicht mit zu vielen Versicherungen belädt. Ja. Ich hoffe, wir konnten Sie in beiden Hälften des Tages abholen. Haben Sie denn noch Fragen? Das ist so der Moment, wo jetzt wieder mancher hofft und sagt, hoffentlich meldet sich keiner, aber fühlen Sie sich frei.
Doch, sind wir drauf.
Wir sind bei dem Thema wieder. Normalerweise bin ich mir sicherer, dass sich keiner meldet, weil wir so gut waren. Aber heute weiß ich nicht, ob die sich jetzt einfach nicht melden, weil sie die Schnauze voll haben. Ich bin mir unsicher. Also einer muss, sonst rufen wir jemanden auf. Hier, zweite Reihe Mitte.
Ich habe keine Frage.
Das kam jetzt aber sehr schnell. Ja?
Vielleicht nochmal ein bisschen auf das Thema höhere Gewalt.
Ja.
Ja. Weil man ja damit sehr, ich sage mal, inflationär gerne umgehen und sagt, naja, ist doch höhere Gewalt. Und eigentlich würde ich jetzt behaupten, ist es schwierig, bei uns von höherer Gewalt zu sprechen. Da muss schon sehr viel passieren, dass ich sagen kann, es ist höhere Gewalt.
Höhere Gewalt ist tatsächlich sehr schöner Ansatz, weil tatsächlich, es gab während Corona die Diskussion, ist Corona überhaupt noch höhere Gewalt? Also da ist die Antwort schon, ja, ist es grundsätzlich schon noch, weil eine weltweite Pandemie sollte man grundsätzlich, also ja, gebildete Leute reden übrigens gern von Force Majeure. Da ab
21, wo man gesagt hat, okay, jetzt läuft das Ganze schon ein Jahr. Da wurde es dann wieder spannender bei Corona.
Allerdings die Argumentation, um darauf einzugehen, bei Corona war, dass es ja weiter ein dynamischer Prozess ist. Also nicht eine anerkannte Lebenswirklichkeit ist. Das ging gerade unter, also gebildete Menschen reden übrigens von der Force Majeure und wollen damit ausdrücken, dass sie sich richtig gut auskennen. Das sind spätestens die, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Höhere Gewalt können Sie als Faustformel ansetzen, alles, was das wirklich absolut Erwartbare überschreitet. Bei einer Veranstaltung ist es keine höhere Gewalt, wenn Sie sagen, was nehmen wir als Beispiel, ich konnte ja nicht wissen, dass ein Feuer ausbricht, weil grundsätzlich Feuer ist eine Gefahr, die muss ich bei einer Veranstaltung berücksichtigen und da brauche ich einen Plan dahinter.
Ich habe ein Air-Festival, Stürme,
Unwetter,
gehört dazu.
Das gehört dazu. Schneefall im Winter ist ein Thema, wo man sagen, da müssen Sie sich eigentlich mit beschäftigen. Also ich kann nicht sagen, es ist einfach nur Schnee da und deswegen ist es höhere Gewalt, weil dann kann man sagen, wir haben Dezember, was haben Sie denn gedacht? Fällt aber so viel Schnee, dass eine ganze Großstadt in Chaos versinkt, muss man sagen, also Leute, das ist eine höhere, weil das konnte jetzt auch keiner erwarten, dass der gesamte ÖPNV zusammenbricht. Klassisch höhere Gewalt ist tatsächlich auch, wir haben jetzt schon ein paar Mal von dem Menschen gesprochen, der sich in die Luft sprengt, also der Trend geht ja momentan in andere Richtungen, aber eine Zeit lang waren es ja Leute, die sich in die Luft sprengen. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo man von höherer Gewalt sprechen muss. Ja, da sollte ich Vorsorgen treffen als Veranstalter. Das ist leider auch eine gewisse Form der Lebenswirklichkeit. Aber es kann ja keiner verlangen, dass Sie bei jedem Konzert jetzt irgendwie Sprengstoffspürhunde im Einsatz haben. Das ist dann ein Thema, wo man von sowas spricht.
Taschenkontrollen sind vollkommen in Ordnung. Aber wenn jemand es schafft, durch andere dunkle Kanäle das Zeug hineinzuschmuggeln, dann sind Sie von höherer Gewalt betroffen.
Das Meteor-Beispiel.
Der Meteor ist ein schönes Beispiel.
Um zum Vertriebsteil zu kommen, es gibt tatsächlich eine Folge, wo wir uns etwas ausführlicher noch mit höherer Gewalt beschäftigen, sowohl in Corona-Hinsicht als auch mit allgemeinen Voraussetzungen der höheren Gewalt. Ansonsten...
Das ist übrigens der Moment, wo Sie Ihr Handy mal zücken dürfen. Das ist kein Mosaik, das wir gemalt haben. Da ist wirklich ein QR-Code dahinter. Das hat jemand für uns gemacht, weil wir wissen nicht grob, wie das geht. Können Sie sich mal anhören. Sind quasi 9 Folgen plus eine Extra-Folge, wo wir uns zwar auch mit skurrilen Tierfakten und Bildrechten beschäftigen, aber es ist wirklich viel drin, was einen Veranstalter regelmäßig betrifft. Und unsere Idee hinter diesem Konzept ist, dass Wissen Sicherheit schafft. Allein mal von etwas gehört zu haben, erzeugt Handlungssicherheit. Weil es gibt ja nur 2 Phänomene. Entweder die, die es völlig ignorieren, da lebt es sich auch schön, aber halt nur, solange gar nichts passiert. Oder man hat sich mit dem Thema quasi mal beschäftigt. Frau Katsch, was?
Eins weiter noch. Wir kommen noch die anderen.
Oh, unsere Social-Media-Beraterin, Entschuldigung. Jawohl. Ist so ein Thema, wo man einfach mal über viele Sachen, weil als Veranstalter ist man ja auch mit ganz vielen Sachen konfrontiert. Filmrechte, darf ich fotografieren? Was ist mit dem Recht an eigenem Bild? Dann kommt irgendjemand und sagt, also wenn man das nun mal gehört hat, ist man ja einen Schritt weiter, weil dann kann man sagen, ich lese mal nach, aber irgendwas habe ich da schon mal gehört. Und mehr müssen Sie nicht. Sie müssen kein Schweizer Taschenmesser sein, das alles richtig und korrekt beantwortet.
Sie müssen nicht parallel ein Jurastudium haben. Aber gewisse Grundbegrifflichkeiten aus Ihrem Bereich schaden definitiv nicht.
Einfach mal gehört haben, dass es sowas gibt und dann kann man in Ruhe auch nachlesen. Aber als Veranstalter ist man immer ja auch so ein bisschen Mädchen für alles und dann kommt jeder zu einem. Ja? Und in der Rolle können wir das nur empfehlen, habe ich mal gehört, habe ich mich damit auseinandergesetzt und kann ich nachgoogeln. Gut.
Dann würde ich sagen.
Vielen Dank.